Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer Spezialepisode. WWE wurde verkauft. Endeavor, der Mutterkonzern von Ultimate Fighting Championship, hat zugeschlagen. Wir bringen euch noch einmal die Analyse der Geschehnisse. Wir fassen alles noch einmal zusammen. Und dann gibt es natürlich auch ordentlich Infos aus der Tiefe. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wie immer bei einem so einem Thema ist natürlich unser Chefanalyst und Datenzauberer Markus Gronemann dabei. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Ja, danke für die schöne Vorstellung, Datenanalyst und Chefzauberer. Habe ich es noch nicht gehört, aber setze ich mir natürlich sehr gerne auf diesen Hut, wenn er passt. ja, WWE-Verkauf, also wir reden vom Verkauf natürlich. Das ist auch das, was jetzt so kommuniziert wird. Die WWE hat sie auch immer, möchte jetzt nicht sagen, wie haben sie es genannt, das war immer so ein Spezialprojekt übrigens, intern gelaufen ist das Ganze offenbar unter dem schönen Namen Project Stunner, jetzt den Dateinamen der Pressemeldung entnehmen können, gefällt mir auch sehr gut. Verkaufen ist ein bisschen komplizierter als das, aber da werden wir gleich in allen Details nochmal drüber sprechen, auch wie das Ganze dann im Sinne der Firmenstrukturierung aussehen wird, aber man kann auf jeden Fall sagen, die Mehrheit von WWE wird verkauft, wobei an der Zukunft von WWE werden auch die bisherigen WWE-Aktionäre auf jeden Fall weiter beteiligt sein. Das können wir jetzt schon mal in aller Kürze vorab sagen.
Genau, und die grundsätzliche Struktur ändert sich auch. WWE als Familienunternehmen der McMahons gibt es so in der Form dann eben nicht mehr, sondern es gibt dann demnächst ein neues Unternehmen. Wie das genau aussehen wird, werden wir gleich drüber sprechen. Aber Markus, fangen wir doch erst einmal ganz, ganz vorne an, nämlich was ist denn da überhaupt passiert? Also wir sprechen hier über den Verkauf, das ist ein bisschen schematisch einfach ausgedrückt. Was ist denn da überhaupt vonstatten gegangen, dass wir über so etwas reden können?
Vince McMahon hat sich da zurück in die Rolle des Vorstandsvorsitzenden gepusht und geputscht hat sozusagen seine Stimmrechtsmehrheit, die er ja hat aufgrund der Aktienstrukturen. Also es gibt bei der WWE Klasse A und Klasse B Aktien. Klasse B Aktien sind ausschließlich für Mitglieder der unmittelbaren McMahon-Familie verfügbar und haben das zehnfache Stimmrecht. Das heißt, er hat 38%, knapp 39% im Unternehmen hält er, was die Aktien angeht, hat aber die zehnfache Stimmrechtsmehrheit, also hat ungefähr 80% der Stimme, kann dazu mehr oder weniger alleine bestimmen, was passiert. Der hat sich da wieder zurückgeputscht und zwar unter der Prämisse, er möchte für die Aktionäre das Beste rausholen. Das Unternehmen soll verkauft werden oder es soll jetzt zumindest ein spezieller Plan entwickelt werden, um die Geschichte möglichst gut zu machen. Da haben wir auch, wer das nachhören möchte, im Jänner sehr ausführlich darüber gesprochen, haben uns auch die potenziellen Käufer angesehen. Da sind wir ein bisschen ausgegangen, auch dass ein großes Medienunternehmen würde, das vielleicht NBC Universal, wo ja schon die Rechte am WWE-Network haben, die Raw ausstrahlen, wo es eine fast 40-jährige Beziehung gibt. Der Saudi-Arabische Public Investment Fund ist da immer wieder auch genannt worden. Und es ist unter anderem auch genannt worden von uns damals Endeavor. Endeavor ist die eine der vier großen Talentagenturen in Hollywood. Das heißt, das sind die ganz, ganz großen Big Player. Kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Die, nämlich, warum sind die interessant? Die haben 2016 auch die UFC gekauft, also den MMA-Marktführer, die ein sehr, sehr ähnliches Geschäftsmodell wie die WWE haben am Ende des Tages, nämlich Pay-Per-Views, Live-Events, Sponsoring, Vermarktung und halt sozusagen sportliches Entertainment.
TV-Shows auch einfach.
TV-Shows, ne? Genau. Also in dem Fall ist halt das nicht gescriptet, sondern sind echte Kämpfe, aber das Geschäftsmodell ist da sehr ähnlich. Und da haben schon viele Analysten von Anfang an gesagt, naja, für Endeavor strategisch wäre es vielleicht schlau, die WWE zu kaufen, da sozusagen ein großes, das alles unter einem Dach zu vereinen. Und genauso ist es gekommen. Und nicht nur, dass Endeavor da jetzt zugeschlagen hat, also die haben 51% der WWE-Aktien wollen sie kaufen. Also wir sprechen jetzt immer vom Verkauf. Es ist noch gar nichts passiert. Dieser Plan ist mal bekannt gegeben. Da gibt es natürlich eine Menge Regulatorien, gesetzliche Auflagen, Börsenaufsicht. Endeavor ist ein börsennotiertes Unternehmen, die WWE ist ein börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, da sind natürlich eine ganze Menge an Auflagen auch zu erfüllen. Da muss es natürlich auch sozusagen Genehmigungen geben von der Börsenaufsicht etc. Und der Plan ist allerdings sozusagen UFC als eigenständiges Unternehmen auszugliedern, mit den zugekauften 51% der WWE zu fusionieren zu so einem Marktführer dann im Bereich des Sports Entertainments, den man auch mit über 21 Milliarden Dollar bewertet, also zumindest seitens Endeavor. Das heißt, das ist halt wirklich dann ein riesiges Medienunternehmen wird da entstehen. Und ja, vielleicht fangen wir gleich mal an, Olaf, bei Endeavor an sich. Also hat vielleicht so, hat dir Endeavor bis zum WWE-Verkauf irgendwas gesagt oder war das für dich einfach mal ein Name, den man vielleicht mal gehört hat?
Ich kannte den in dem Zusammenhang mit UFC und das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte, die ich hier gerade nochmal klarstellen möchte, weil ich immer wieder auch gelesen habe, UFC kauft WWE. So, nein, die UFC hat WWE nicht gekauft, sondern das Mutterunternehmen der UFC hat WWE hier 51% der Aktienanteile quasi abgekauft. Und was ich ganz kurz hier noch klarstellen möchte, weil es auch gerade im Discord diskutiert wurde, der Begriff Verkauf ist natürlich auch etwas pauschal vereinfacht ausgedrückt, Markus. Vielleicht sollten wir das auch nochmal ganz, ganz kurz erklären, weil es ist jetzt nicht so, dass Endeavor auf einmal der ganze Laden hier gehören würde, sondern es ist ein Aktiendeal und deswegen ist so dieser klassische Verkauf ein sehr plakativer, einfacher Begriff, den wir hier einfach verwenden, damit es jeder versteht sozusagen.
Genau, es ist am ehesten noch eine Fusion, wobei auch das ist nicht ganz richtig, also korrekt, aber das werde ich gleich dann nochmal ein bisschen im Detail erklären. Also für die Wirtschaftspuristen unter den Hörerinnen und Hörern, denen wird das Konzept vielleicht bekannt vorkommen. Das Ganze ist ein sogenannter Reverse Morris Trust, aber das werden wir dann gleich nochmal im Detail hören. Also da sind wir dann sozusagen ganz genau unterwegs. Ja, ich würde sagen, vielleicht fangen wir gleich mal damit an, dass wir uns mal Endeavor anschauen. Also
genau.
Mein Mutterkonzern, beziehungsweise Aktien, Mehrheitsanteileigner dann. Also, habe schon gesagt, Endeavor ist eine der vier großen Talentagenturen, die es da in den USA in Hollywood gibt. Da gibt es auch die Creative Artists Agency CAA, wo übrigens auch Nick Khan zuletzt gearbeitet hat, also der jetzige WWE-CEO, der ja auch den letzten Medienrechte-Deal ausgehandelt hat. Wir haben noch die United Talents Agency und wir haben noch ICM Partners. Das sind sozusagen die vier großen, wobei Endeavor, glaube ich, der größte ist. Haben eben 2016 die UFC gekauft, kommen auch gleich nochmal detaillierter dazu, und hatten 2022 einen Jahresumsatz von 5,2 Milliarden Dollar. Und ja, also mehr, knapp ein Drittel davon, 1,33 Milliarden, kamen aus dem sogenannten Sports Properties Bereich. Da sind jetzt ein paar Dinge drin. UFC war mit Abstand die größte, hat da eigentlich auch den gesamten Umsatz erwirtschaftet. Das heißt, 1,3 Milliarden Umsatz mit UFC. Ich weiß jetzt gerade im deutschsprachigen Raum, ich habe auch gestern ein bisschen so in deutschsprachigen Wrestling-Medien geschaut, ein bisschen auf einschlägigen Foren mich ein bisschen schlau gemacht, weil ich einfach mal wissen wollte, was die Leute für Fragen haben, was die Leute interessiert. Und UFC ist bei uns einfach immer noch nicht so angekommen wie in den USA. Also da sagen sie bei uns, naja, MMA hat ein paar starke Jahre, da haben wir mal Brock Lesnar gesehen, da haben wir Conor McGregor gesehen, interessiert mich nicht so wirklich. Vielleicht haben die jetzt die WWE gekauft, um UFC interessanter zu machen. Nein, wir werden es dann gleich sehen auch. Das sind zwei ungefähr gleich große, gleich starke Unternehmen, auch was den Umsatz und den Gewinn angeht, UFC und WWE. Also das Geschäftsmodell funktioniert. Das hat auch Endeavor in den letzten 7 Jahren deutlich ausgebaut. Werden wir auch gleich noch was dazu sehen. Also da hat man wirklich zwei große Marktführer dann unter einem Dach. Wir werden ein paar Mal den Begriff EBITDA heute hören. Das ist sozusagen eine englischsprachige Abkürzung, steht für den Gewinn und zwar vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisierungen. Das heißt, man kann quasi sagen, das ist in etwa das, was da an Geld auch überbleibt, weil Umsatz ist immer das eine, das ist das Geld, das ich einnehme. Diese EBITDA ist sozusagen das, was mir da noch wirklich zur Verfügung steht. Da waren wir bei Endeavor bei auch über 1 Milliarde. 1,16 Milliarden und immerhin auch mehr als die Hälfte davon oder knapp die Hälfte davon, knappe 650 Millionen wieder aus diesem Sports Properties Bereich UFC. Das heißt, Endeavor hat auch jetzt ist sehr, sehr stark abhängig von UFC und hat auch da eine Menge Geld damit erwirtschaftet. Wie ist diese Firma Endeavor jetzt entstanden? Also die ist nicht von heute auf morgen, so wie sie jetzt dasteht da, sondern die Geschichte geht zurück bis ins Jahr 1995. Wir werden den Ari Emanuel immer wieder hören, das ist der CEO und Geschäftsführer. Der hat 1995 eine Talentagentur namens Endeavor Talent Agency gegründet mit ein paar Partnern. Die waren bei ICM Partners, haben wir am Anfang schon gehört, einer der großen vier oder damals wahrscheinlich nur drei Agenturen beschäftigt. Die haben gesagt, na eigentlich das, was wir hier als Angestellte machen, das könnten wir auch als eigene Firma tun. Haben sich da abgesprochen, das ist dann bei ICM Partners auch aufgefallen, die sind dann sofort entlassen worden, haben dann umgehend mal Endeavor Talent Agency gegründet, schon 1995, und haben sich dann über die nächsten 14 Jahre zu einer der größten Agenturen, war natürlich auch sehr aggressiv am Markt zugegen, haben sich da entsprechend aufgebaut, sind 2009 fusioniert mit der William Morris Agency. Und das ist eine der wirklich alteingesessenen, die ist nämlich schon gegründet worden im Jahr 1898, also sozusagen als es wirklich mit dem Filmgeschäft in Hollywood so langsam losging, war das eine der ersten. Da waren dann Ari Emanuel und Patrick Whitesell, von dem werden wir auch noch einiges hören, die waren Co-CEOs, also die haben sich diesen Geschäftsführerposten geteilt. 4 Jahre später nur haben sie dann IMG gekauft. IMG ist auch eine Talent Agency, allerdings im Bereich Sport. Also die haben große Sportler, Footballstars, Basketballspieler etc., Tennisspieler unter Vertrag. Das heißt, man hat da dann, man hat jetzt eine riesige 2,4 Milliarden Dollar hat das damals gekostet. WMEIMG war das dann, und das war jetzt dann eine riesige Agentur, die sowohl jetzt aus dem Schauspieler-Unterhaltungsbereich als auch aus dem Sportbereich Leute hatten. Die haben natürlich auch eigene Academies gehabt, die haben ihre Sportagenten entsprechend auch aggressiv ausgebildet, also die haben da schon ordentlich Gas gegeben. Dann springen wir ins Jahr 2016 im Juli, dann UFC gekauft, ähnlich wie jetzt hier bei der WWE, nicht das Ganze, sondern 50,1%, also wirklich nur eine knappe Mehrheit, bisschen über 4 Milliarden Dollar bezahlt. Und das war dann auch so der Zeitraum, glaube ich, als man vor allem bei der WWE das erste Mal wirklich ernsthaft begonnen hat, über dieses Verkaufsthema nachzudenken, weil da hat man gesehen, okay, die sind jetzt ähnlich groß, wobei man sich immer noch selbst größer und wertvoller angesehen hat, gerade was jetzt so Medienrechte und sowas angeht. Und da hat man gesagt, hey, Moment mal, die sind hier für 4 Milliarden Dollar verkauft worden. Das ist ja richtig viel Kohle. Und da hat man zumindest schon mal begonnen, auch immer wieder zumindest laut darüber nachzudenken, ob denn so ein Verkauf auch für die WWE mal ein Thema sein könnte. Das Ganze ist dann weitergegangen. Folgejahr hat man sich dann ein bisschen reorganisiert, hat das Unternehmen dann auch wirklich mal in Endeavor umbenannt und hat auch diese Co-CEO-Struktur aufgelöst. Also CEO ist jetzt Ari Emanuel und Patrick Whitesell ist der Executive Chairman, also sozusagen der Vorstandsvorsitzende. Bei der WWE hatte Vince McMahon beide Rollen in Personalunion lange. In dem Fall hat man, so wie es eigentlich auch eher üblich ist in den amerikanischen großen Unternehmen, die Börsennotierten, einen Geschäftsführer und einen Vorstandsvorsitzenden, die aber natürlich sehr, sehr eng zusammenarbeiten und da entsprechend auch Entscheidungen treffen. Ja, dann hat man längere Zeit schon darüber gesprochen, in die Börse zu gehen. Das hat man dann noch ein bisschen noch nach hinten verschoben. Im April 2021 war es dann soweit, da ist man in die Börse gegangen mit Endeavor, New York Stock Exchange, also in die New Yorker Börse, und hat Geld, das man da lukriert hat, durch diese Aktienausgabe gleich mal genutzt und hat mal den kompletten Rest der UFC-Anteile gekauft für weitere 1,7 Milliarden Dollar. Das heißt, die UFC hat denen in Summe 5,7 Milliarden Dollar in etwa gekostet im reinen Einkauf. Da war auch noch zum Beispiel Abu Dhabi mit 10% beteiligt, noch ein paar andere Investmentfirmen. Man hat sich damals auch natürlich Kredite aufnehmen müssen, also man hatte da nicht diese Barrücklagen. Werden wir dann auch gleich noch ein bisschen was dazu hören. Ja, und jetzt hat man diese UFC, hatte dann seit 2016 auch enorm gepusht, Medienrechte-Deals unterschrieben, hat sich aus dem Pay-Per-View-Bereich zurückgezogen, hat jetzt sozusagen bekommt von ESPN eine Pauschale. Also zunächst ist man ja auf Fox noch gelaufen, hat dann mit ESPN, also mit dem großen Sportsender in den USA, sich geeinigt. Und wenn ich halt einen UFC-Pay-Per-View sehen möchte, dann muss ich mal als Basis den ESPN Plus Streaming-Dienst abonniert haben. Und darüber darf ich dann sozusagen Geld bezahlen, um auch die UFC-Pay-Per-Views zu bekommen. Und Endeavor bekommt sozusagen von ESPN da einen Pauschalbetrag für diese Übertragungen und ESPN muss sozusagen den wieder reinwirtschaften. Ganz interessant, vielleicht noch ganz aktuelle Info, kurz vor dem WWE-Deal. Im März 2023 hat man noch eine Produktionsfirma für Non-Scripted TV, also für Dokus, gekauft, die Asylum Entertainment Group. Das heißt, auch hinsichtlich WWE, UFC etc. Werden wir da in Zukunft auch irgendwie Porträts, Dokus, wir haben jetzt die Zusammenarbeit mit A&E, wo auch immer wieder Doku-Formate und sowas laufen. Auch das könnte man da in Zukunft in-house mit der eigenen Produktionsfirma machen. Also man sieht schon, die haben sich da ein bisschen was überlegt.
Ich wollte mich gerade sagen, weil man sagt immer so, ja, Talentagentur, das klingt für mich immer so ein bisschen wie so eine Hinterhof-Klitsche in Berlin-Kreuzberg oder so, ne, die so ein paar Leute unter Vertrag haben. Aber es ist halt viel, viel mehr. Es ist halt ein großes Medienunternehmen, was inzwischen zu einer, ja, zum kleinen Imperium herangewachsen ist, was verschiedene Sparten abdeckt. Und da gehört zum einen natürlich, klar, diese Talentgeschichte gehört auf jeden Fall natürlich damit dazu. Aber Markus, es ist dann eben auch Vermarktung von Medienrechten, es ist eben Sportveranstaltung, es ist Produktion, wie wir jetzt auch gerade eben gelernt haben. Und das spielt natürlich alles damit rein. Und das, und die WWE bietet eben eigentlich für jeden dieser Felder, die wir jetzt gerade ansprechen, bieten die eigentlich irgendein Asset, was da gut reinpassen würde, ne? Sportveranstaltung. Klar, WWE macht riesengroße Sportveranstaltungen. Du hast absolut bekanntes Talent, was du dann auch quasi hier über die TV-Sendung vermarkten kannst. Das heißt, eigentlich passt WWE genauso wie UFC in dieses Portfolio von Endeavor rein wie die Faust aufs Auge, richtig?
Genau, und vor allem die haben ja gesehen, also die, wie wir haben es gesagt, die verhandeln Medienrechte, die verhandeln natürlich, also für die UFC verhandelt. Die haben übrigens in der Vergangenheit auch schon, Ari Emanuel hat das in einem Interview angesprochen, es gibt eine sehr lange Beziehung, also die haben vor 23 Jahren schon begonnen, mit der WWE zu arbeiten. Was sie geflissentlich ignoriert haben, und das war mir auch bisher nicht mal klar, oder ich habe es verdrängt, der gute David Bixenspan hat da kürzlich was auf Twitter gepostet, nämlich eine Pressemeldung von, ich glaube, der LA Times oder irgendeiner Zeitung aus Los Angeles zumindest, aus dem Jahr 2000. Da gab es nämlich eine Streitigkeit zwischen der WWE und ihrer damaligen Talent Agency, wo die WWF damals noch, wenig überraschend, wenn man Vince McMahon ein bisschen so kennt, sich geweigert hat, an ihre Agentur, die sie vertreten hat, nämlich diese prozentualen Beteiligungen auszuzahlen. Da ging es damals auch, glaube ich, um den Wechsel von USA Network zu TNN, also mittlerweile ist das ja Paramount, Spike war es zwischenzeitlich, da ist ja nämlich Raw gelaufen und übrigens direkt im Anschluss darauf die ersten Staffeln von Ultimate Fighter, die eigentlich auch so den UFC-Aufstieg ausgelöst haben ab 2005. Und da hat man sich offenbar schon mit der Agentur verkracht und gab es auch ein Gerichtsverfahren. Das nur so als kleine Randnotiz, habe ich sehr interessant gefunden, weil das jetzt natürlich sehr als Friede, Freude, Eierkuchen und wir arbeiten schon so lange zusammen und kennen uns so gut. Nein, die haben auch schon gestritten, ganz ordentlich. Genau, und ja, also Talent Agency, wie du sagst, Hinterhof in Kreuzberg, nicht ganz, also es gibt da ein paar Zahlen, zum Beispiel die Top 10 Filme aus dem letzten Jahr, also Kinofilme, Kinoproduktionen, bei 5 davon waren eben die großen Stars beteiligt, die bei Endeavor unter Vertrag sind. Die verhandeln unter anderem die weltweiten Medienrechte für die NFL, für die NBA, für die Olympischen Spiele, für die diversen großen Tennisturniere. Die Tennisturniere in Miami und Madrid übrigens gehören ihnen, genauso wie die Professional Bull Riders League. Wie gesagt, die Mehrheit der Umsätze macht man schon mit UFC. Aber man bietet auch professionelles Stierreiten, Stierkampf an. Genau, man veranstaltet unter anderem so Sachen wie die New York Fashion Week. Man hat jetzt mit OpenBet eine Firma übernommen für Sportwetten. Man hat On Location im Portfolio. Die bieten zum Beispiel auch noch das, kann ich mir bei der WWE sehr gut vorstellen, macht ja die WWE teilweise auch, so On Location Premium Experience. Das heißt, du buchst irgendwie deinen Flug, dein Hotel, dein VIP-Ticket, deine ganze Rundumversorgung über den Anbieter, kannst dann vielleicht irgendwie wahrscheinlich in der VIP-Box bei WrestleMania sitzen, wird wahrscheinlich ein Schweinegeld kosten. Aber das bieten die zum Beispiel an rund um den Super Bowl, rund um große Sportveranstaltungen, wo du dir sozusagen dein komplettes Tourismuspaket drüber buchen kannst. Auch nicht uninteressant, Endeavor Streaming gehört dazu, früher Neulion. Die bieten seit dem Wechsel also seit sozusagen das WWE-Network neu aussieht, ich glaube seit 2019, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bieten die technische Infrastruktur fürs WWE-Network zum Beispiel. Das hat vorher gemacht MLB Advanced Media, die gehören mittlerweile zu Disney. Die haben sozusagen die erste Version vom Network gebaut Und ja, dann hat WWE gesagt, na, wir wollen da irgendwie mehr involviert sein, wir wollen diesen sogenannten Tech-Stack, also das, was da technisch drunter liegt, da wollen wir ein bisschen mehr Einfluss drauf haben, hat man sich dann mit Endeavor-Streaming geeignet, also zum Beispiel auch das komplette WWE-Network, den ganzen technischen Betrieb, jetzt außerhalb von dort, wo es lizenziert ist, am Peacock und so, auch das ist jetzt sozusagen alles unter einem Dach. Das heißt, man sieht schon, die machen da sehr, sehr interessante Dinge. Und was man natürlich jetzt nicht vergessen darf, große Talentagentur, Social-Media-Bereich, Film, Musik, Theater, die sind überall sehr, sehr gut vernetzt. Die bieten natürlich jetzt auch für die Wrestler ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, früher hat es irgendwie schwierig bei der WWE, Onlyfans, Twitch, was auch immer. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar aktiv gefördert wird, dass man sagt, hey, man hat eine Persönlichkeit, die kommt bei der Zielgruppe auf Instagram, auf Social Media, auf YouTube, bei der Zielgruppe der Gamer, bei der Zielgruppe der jungen Frauen, was auch immer, sehr, sehr gut an. Die vermarkten wir jetzt, weil bei der WWE war es so, die hat gesagt, na, wenn wir kein Geld damit verdienen, dann haben wir kein Interesse dran. Bei Endeavor wird es anders aussehen, würde ich sagen, ist mir doch eigentlich egal, ob dieser Wrestler jetzt 52 Mal im Jahr für mich bei Raw oder bei SmackDown zu sehen ist, oder ob der vielleicht nur 16 Mal zu sehen ist. Dafür hat er aber eine sehr erfolgreiche YouTube-Show, die sehr viel Geld umsetzt, und ich bekomme einen Prozentsatz von diesen Einnahmen. Also da sieht man schon, die greifen da sehr, sehr stark ineinander. Jungs, wir werden das jetzt noch häufiger hören heute. Dieses ganze Synergie-Effekt-System, das ist mein neuer Lieblingshassbegriff, den ich jetzt schon bei der Lektüre dieser ganzen Unterlagen, die da so rausgekommen sind, können wir das sind nämlich das sogenannte Endeavor Flywheel. Kann man vielleicht kurz noch was dazu sagen? Ich habe mir das tatsächlich rausdefiniert, weil ich muss zugeben, ich hatte den Begriff bis dahin überhaupt noch nie gehört. Ein Flywheel stammt aus dem Bereich der Mechanik und bezeichnet ein schweres Schwungrad, das in Maschinen und Motoren zur Speicherung von Energie eingesetzt wird, also eine Art Energiereservoir. Und im Bereich der Wirtschaft wird das auch verwendet. Da beschreibt sie eben eine Strategie, bei der Unternehmen langfristig Erfolg hat, indem sich's auf die kontinuierliche Verbesserung in allen Bereichen des Unternehmertums, des Unternehmens konzentriert und basiert auf der Idee, dass es im Laufe Verbesserungen gibt, dass sozusagen diese ganzen Synergieeffekte mitgenutzt werden. Und das ist tatsächlich ein Teil vom Geschäftsmodell von Endeavor. Also die haben das wirklich sich auch mit hineingeschrieben in diese Unternehmenspräsentation. Also es gibt so eine Investorenpräsentation, wo man über das Ganze, wo man dieses neue Unternehmen jetzt auch natürlich den Investoren schmackhaft machen möchte. Und da ist tatsächlich mal diese Nutzung von Synergien im Tagesbetrieb und auch dieses Flywheel wird da genannt. Da spricht man vor allem von Sponsorendeals. Interessant auch von sogenannten Side-Fees. Das heißt, dass tatsächlich die Stadt oder die Region, wo jetzt eine große Show wie eben eine WrestleMania stattfindet, dass die aktiv dafür bezahlen. Das sehen wir jetzt auch schon bei der nächsten, bei Backlash in Puerto Rico zum Beispiel, ist das so passiert. Da bezahlt Puerto Rico, also ich glaube, die Tourismusorganisation bezahlt da an die WWE Geld dafür, dass die auch im Rahmen der Sendung sozusagen auf die Schönheit und auf die touristischen Attraktionen von Puerto Rico hinweisen und da vielleicht auch ein bisschen den Tourismus, das Geschäft ankurbeln.
Ist das so ähnlich, wie WWE das auch bei Saudi-Arabien gemacht hat?
Genau, und wie sie es teilweise auch schon machen, also zumindest die WrestleMania wird ja wirklich auch schon ausgeschrieben. Da bewerben sich Städte drum, teilweise mit steuerlichen Vorteilen, teilweise mit Geld. Und das hat man bei UFC sehr, sehr stark genutzt in den letzten Jahren und das möchte man natürlich auch bei der WWE machen. Das heißt, da wird es dann Städte geben, vielleicht sehen wir es auch wirklich international mehr. Wir haben jetzt schon die nächste große Show in London, wir hatten die Show in Wales. Und internationale Expansion ist auch ein ganz, ganz großes Thema bei Endeavor im Zusammenhang mit diesen neuen UFC und WWE-Unternehmen. Und da wird man auch sowohl bei den Medienrechten als auch bei den Veranstaltungen wahrscheinlich dahinter sein. Das heißt, wenn wir Glück haben, bekommen wir vielleicht auch mal wirklich eine Großveranstaltung in Deutschland. Wenn jetzt eine Stadt wie, ich habe jetzt keine Ahnung, München, Berlin, Hamburg, wer auch immer, vielleicht nicht unbedingt Limbach, Oberfrona, weil man jetzt gerade von der WXW als bisschen kurioser Ort im Gedächtnis ist. Aber wenn jetzt eine große Stadt irgendwie sagt, okay, wir wollen das, das kann für uns eine Marketingmaßnahme sein, da können wir vielleicht ein internationales Publikum anziehen, das sonst nicht zu uns in die Stadt kommen würde. Vielleicht bekommen wir da irgendwie eine Großveranstaltung, wenn diese Stadt entsprechend viel Geld auf den Tisch legt. Also das sind alles so, da sind wir jetzt schon ein bisschen im Bereich der Geschäftsmodelle. Aber das ist alles jetzt mal schon so ein bisschen der Wegweiser, wo die Reise auf jeden Fall hingehen müsste. Und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, allerwichtigstes Geschäftsmodell, drum hat man eben auch jetzt die WWE gekauft oder diesen Mehrheitsanteil und möchte es auch mit UFC fusionieren, sind natürlich Medienrechte. Also werden wir dann später noch darauf eingehen. Knapp 80% des Jahresumsatzes der WWE kommt mittlerweile aus Medienrechten. Da geht man natürlich aus, dass das in den nächsten Jahren noch weiter wachsen wird. Und wie gesagt, das sind ja Medienrechteverwerter, also die kennen den Markt am allerbesten, die wissen, was wird bezahlt, die kennen die genauen Zahlen, wie viel wird auch geschaut, wie viel ist da, wie groß ist da der Demand, sowohl von den Zuschauern als auch von den Sendern. Und die wetten jetzt ganz, ganz stark darauf, dass sie UFC und WWE und vielleicht sogar in Kombi-Deals in bestimmten Ländern oder für bestimmte Streaming-Dienste, dass sie da einfach gerade mit diesen Medienrechten unglaublich viel Geld verdienen werden in den nächsten Jahren.
Genau, du hast ja angesprochen, es soll ja dann aus UFC und WWE ein neues Unternehmen gegründet werden, fusioniert werden. Das trägt aktuell noch den Titel NewCo und also New Company, ganz einfach. Und weil wir jetzt auch schon so ein paar Namen ja hier genannt haben, also nicht nur Vince McMahon, sondern auch Ari Emanuel, auch Mark Shapiro haben wir ja auch schon kurz drüber gesprochen, als wir das Breaking News Video dazu gemacht haben. Dana White kennen wir ohnehin. Trotzdem finde ich es mal gerade ganz interessant, weil man hat ja so ein ungefähres Bild gerade von einem Vince McMahon, auch von einem Dana White vielleicht, aber zum Beispiel so ein Ari Emanuel, den kennen ja wahrscheinlich die wenigsten. Aber wenn man sich das anschaut, auch wenn man sich seine Familiengeschichte anschaut, dann ist das schon ein extrem einflussreicher Mann in Hollywood und damit auch im Entertainment-Sektor der gesamten Welt eigentlich, muss man sagen.
Ja, nicht nur in Hollywood, sondern eher vor allem auch in der Politik, und zwar bis ganz nach oben, bis ins Weiße Haus. Also vielleicht ganz kurz noch, damit wir das Endeavor-Kapitel mal abschließen können. Wir kommen dann auch gleich zu den Rollen, die diese Personen auch haben werden in dieser New Company. Ari Emanuel ist 1961 geboren, das ist 62 Jahre alt, damit ein bisschen jünger als Vince McMahon, und ist der Gründer und auch Geschäftsführer, CEO von Endeavor. Ist ein absoluter Hollywood-Powerplayer. Jetzt sagen wir vielleicht, naja, viele kennen den nicht. Vielleicht kennen sie ihn schon, aber nicht als Ari Emanuel. Also wenn ihr vielleicht, ich habe es, muss ich sagen, leider noch nicht gesehen und nur sehr wenig, auf HBO, ich nehme an, in Deutschland ist es auf Sky dann gelaufen, gab es die Serie Entourage, wo es auch ja so ein bisschen um das Innere, es war so eine Comedy, wo es auch so ein bisschen um das Leben von Hollywood-Stars und großen Persönlichkeiten geht. Und da gab es den Charakter des Ari Gold, ein großer Hollywood-Agent. Und der basiert tatsächlich auf diesem Ari Emanuel. Also der ist so groß mittlerweile und so involviert, dass der auch teilweise Persiflagen oder Hommagen an seine Person, je nachdem wie man es sieht, auch in diversen Filmen und Fernsehserien findet. Kommt aus einer jüdischen Familie in Chicago. Der Vater war Kinderarzt, noch aus in Jerusalem geboren, glaube ich. Sehr interessant, der war in den 1930er und 40er Jahren, also noch bevor es den Staat Israel gab, bei einer Organisation Irgun Zwei-Leumi. Das war eine paramilitärische Untergrundorganisation, die von den Briten auch unterstützt wurde, in Palästina. Also die haben sozusagen so ein bisschen den Boden für einen späteren israelischen Staat bereitet. Seine Mutter hat auch sehr eine interessante Geschichte, die war Krankenschwester, die war Sozialarbeiterin, also auch für psychisch Kranke und so. Die war auch Zivilrechtsaktivistin und ist auch ehemalige Besitzerin eines Rock'n'Roll-Clubs, also auch interessante Kombination. Und ja, also bei denen, also Politik war immer ein großes Thema, Ethik war immer ein großes Thema. Der Vater zum Beispiel hat auch ja, einfach Leute, die sich ärztliche Behandlung gar nicht leisten konnten, Immigranten etc., kostenlos behandelt, auch als Kinderarzt. Also die haben natürlich, ja, sind offenbar jetzt auf den ersten Blick mal, soweit ich das von außen einschätzen kann, bei dieser Familiengeschichte, scheinen das gute Leute zu sein, nette Menschen. Ja, ist aber nicht nur, es gibt nur noch den Ari Emanuel, der sich dann eben in diese Hollywood-Rolle hineingearbeitet hat, sondern der hat ein paar Brüder, der hat den Rahm Emanuel. Und der Rahm Emanuel war, da haben wir schon ein bisschen die Connection, die politische, der war 1993 bis 1998 ein Berater von Bill Clinton im Weißen Haus. Der war dann Kongressabgeordneter für Illinois, also für den Staat, wo Chicago auch als Stadt da ist. Der war dann 2011 bis 2019 Bürgermeister von Chicago. Und auch ganz interessant, der ist derzeit Botschafter in Japan. Also vielleicht kann er da auch ein bisschen nachhelfen, wenn es mal schnell ein Visa für einen japanischen Wrestler braucht oder so. Nein, ist wahrscheinlich jetzt sehr weit hergeholt, aber das sieht man schon mal. Also gerade bei den Demokraten ganz nach oben vernetzt. Sein anderer Bruder ist der Ezekiel. Emanuel, der ist Arzt, der ist Onkologe, also hat sich auf Krebserkrankungen spezialisiert, ist aber auch Bioethiker, ist Uniprofessor und ist auch, der ist zum Beispiel Mitglied des Covid-19-Beratungsstabs vom aktuellen US-Präsidenten Joe Biden. Also US-Demokraten, der Ari Emanuel, hat da auch Spendengalas veranstaltet, hat für Hillary Clinton zum Beispiel gespendet. Aber, ganz interessant, also ist natürlich eher auf der Seite der Demokraten zu sehen. Auf der anderen Seite ist aber ein ehemaliger Klient von ihm, als in seiner Rahmen als Talent Agent, Donald Trump, zu dem er auch eine Freundschaft pflegt. Er hat zum Beispiel auch, glaube ich, angeboten, mal für Donald Trump sogar Kampagnenvideos zu drehen und so weiter. Der Donald Trump als Republikaner hat sogar damals für die Kampagne von seinem Bruder als Demokrat gespendet. Und ganz interessant auch, 2018 hatten wir diesen ziemlich furchtbaren Fall, dass ein Journalist, Jamal Khashoggi, offenbar von Saudi-Arabien in Auftrag des Kronprinzen ermordet wurde. Also den hat man dort in ein Konsulat in der Türkei zitiert und dort hat man ihn offenbar umgebracht, zerstückelt. Also ganz, ganz grausliche Dinge sind da passiert. Und da hat zum Beispiel durch den guten Draht der Ari Emanuel bei Jared Kushner, also beim Schwiegersohn von Donald Trump, damals angerufen. Da gab es nämlich einen Investment-Deal mit der Regierung von Saudi-Arabien bei Endeavor über 400 Millionen Dollar. Und da haben sie sofort gesagt, nein, sie wollen da sofort politische Unterstützung. Das geht nicht raus aus diesem Deal.
Kurze Frage, natürlich, die sich jetzt jedem aufstellt. Wir wissen um den WWE-Deal mit Saudi-Arabien. Könnte das ein Problem werden?
Also Nick Khan hat sich dazu geäußert, erst gestern, glaube ich, im Rahmen von einem Interview und hat gesagt, nein, dieser Deal ist da nicht berührt, es geht alles weiter wie bisher. Also der Deal läuft noch bis, lass mich lügen, ich glaube 2026 oder 2027.
Habe ich auch im Kopf, ja.
Sind, glaube ich, also vereinbart sind 10 Shows insgesamt, 2 pro Jahr über 5 Jahre. Und ich glaube, ein Volumen von 450 Millionen Dollar hat der Deal. Was man aber schon sagen muss, zum Beispiel, also für UFC, der UFC wurde auch ein ähnlicher Deal von Saudi-Arabien angeboten. Den hat man abgelehnt. Also man veranstaltet natürlich in den Emiraten, in Abu Dhabi. Aber mit Saudi-Arabien möchte man da jetzt offenbar zumindest bisher keine geschäftlichen Kontakte haben. War auch mein erster Gedanke, weil die Geschichte kannte ich und ich wusste auch, dass die UFC mit Saudi-Arabien, dass das Endeavor quasi abgelehnt hat. Das war für mich natürlich auch eines der ersten Dinge, okay, wie geht's mit dem Saudi-Deal weiter? Also jetzt hat man vielleicht ein bisschen ein Gefühl vom Ari Emanuel, ist jetzt verheiratet in zweiter Ehe mit einer Modedesignerin, die deutlich jünger ist als er, die ist nämlich 1989 erst geboren, also war 20 Jahre mit seiner ersten Frau verheiratet, aus der ersten Ehe gibt es auch 3 Kinder. Ja, also das ist mal der Ari Emanuel. Ich glaube, da kann man sich jetzt ein bisschen vorstellen, was das für ein Typ ist. Und ja, ist halt ein absolutes Alpha-Männchen. Das ist auch der Vince McMahon. Das ist auch der Dana White, der immer noch in einer UFC-Rolle im Unternehmen ist. Also das wird auf jeden Fall mal auch spannend werden, was passiert, wenn da die Köpfe mal zusammenkrachen. Patrick Whiteside haben wir schon genannt, ist sozusagen der zweitmächtigste Mann im Unternehmen bei Endeavor, Vorstandsvorsitzende. Der war auch seit 1990 bis 2011 bei diversen Talentagenturen, bei den Großen auch als Agent dabei und ist seit 2011 bei Endeavor und hat sozusagen auch diese ganzen Zukäufe, Fusionen mit WME, mit IMG, hat der auch maßgeblich mit beeinflusst. Also sozusagen der engste Vertraute von Ari Emanuel und sozusagen seine Nummer 2, die im Tandem diese ganzen großen Deals auch über die Bühne bringen. Und ja, Mark Shapiro haben wir noch angesprochen. Der macht die operative Leitung, ist der Präsident, wird dann auch bei dieser neuen Firma eine Rolle haben, auch als operativer Leiter. Der kommt aus dem Bereich der Sportmedien. Der war von 1993 bis 2005 bei ESPN, war dort Produktionsassistent, war dann Produzent, war dann im Endeffekt stellvertretender Vizepräsident für die gesamte Programmgestaltung, hat für seine Arbeit auch mehrfach Emmy Awards, also die höchsten Auszeichnungen fürs TV-Geschäft bekommen, hat da sehr, sehr viel aufgebaut im Bereich der Sportrechte, der Sportübertragungen, der Sendungen, auch dieser ganzen Begleitprogramme, jetzt nicht nur Live-Sport, sondern auch Dokus etc., ist dann gewechselt zu Red Zone, das ist ein Unternehmen, da war er bis 2010, die haben eine Kette von Vergnügungsparks, vielleicht kennst du einen oder andere, der schon mal in den USA Urlaub gemacht hat, Six Flags, die hatten eher so die Zielgruppe junge, also Teenager, junge Erwachsene. Unter seiner Führung hat sich das dann komplett wirklich zum Family Entertainment gewandelt. Dann war er noch 2 Jahre bei einer Produktionsfirma, TV-Produktionsfirma, Chef Dick Clark Productions, und war dann als einer der Berater tätig für Endeavor, nämlich als man dann schon WME war und IMG, also diese Sportagentur, übernommen hat. Da war als beratender, ähnlich wie Nick Khan eigentlich bei der WWE, der ist sozusagen als externer Berater gekommen und hat so eine gute Leistung gebracht, dass man den dann gleich beim Unternehmen behalten hat. Also er war dann auch Chief Content Officer, interessanterweise den Titel, den ja Paul Levesque gerade bei der WWE hat, von WME IMG. Ist ab 2016 war Co-Präsident und seit 2018 ist er jetzt Präsident und sozusagen fürs Tagesgeschäft zuständig, also auch dafür zuständig, dass die Geschäftsstrategie, die von oben vorgegeben wird, auch in der Praxis umgesetzt wird. Also das sind mal die großen Namen, die man da im Hinterkopf haben sollte, wenn wir jetzt von Endeavor reden. Ja, und dann schauen wir uns mal an, was da jetzt eigentlich genau passiert ist, würde ich sagen, und wie es jetzt auch zu diesem neuen Unternehmen kommen soll. Oder hast du da vielleicht noch irgendwelche
Ergänzungen? Nee, ich bin damit jetzt eigentlich ganz gut durch. Ich finde auch, wir können jetzt mal zu dem NewCo-Unternehmen kommen, was gegründet werden soll. Wie gesagt, das ist alles noch auch ein bisschen Zukunftsmusik natürlich. Das sind derzeit die Pläne, die vorgestellt wurden. Und wie du schon richtig angesprochen hast, na, es ist ja aufgrund dieses Aktiendeals, diese NewCo besteht zu 51%, hält Endeavor das Ding und 49% die bisherigen WWE-Aktionäre. Das ist vielleicht auch hier nochmal ganz wichtig zu betonen, ne, dass genau. Dieser Mehrheitsanteil. Und ja, weil auch dazu kamen ja schon ein paar Fragen rein, ne, gerade zu dieser Aktiengeschichte. Sollen wir die jetzt mit reinnehmen, Markus, oder sollen wir die erst zum Abschluss
Nein, ich glaube, wir passen können, wenn wir diese Fragen noch unterbringen. Also vielleicht ganz kurz am jetzt haben wir immer die Puristen sagen, es ist kein Verkauf. Also wie gesagt, dann steigen wir gleich mal in der Tiefe ein. Dieses neue Unternehmen, das derzeit noch unter dem Namen NewCo, also New Company, formiert, den Namen wird man dann bekannt geben. Wir wissen allerdings schon, auf der Börse in New York wird das Ganze unter dem Kürzel TKO lustigerweise gehandelt werden. Es handelt sich hier um einen, die BWL-Studenten unter uns werden es kennen, wer kennt es nicht, um einen klassischen Reverse Morris Trust. Also ich muss dazu geben, ich kannte es nicht, ich habe den Namen ein, zweimal gehört, habe mich aber für euch schlau gemacht, was man sich dann da vorstellen muss. Und zwar 4 Schritte. Erster Schritt, Endeavor gliedert UFC mal in ein eigenes Unternehmen aus. Also das wird dann mal ein eigenständiges Unternehmen. Zweiter Schritt, Endeavor kauft 51% der WWE-Aktien. Warum ist das wichtig? Dieses ganze Konstrukt hat mal steuerrechtliche Gründe. Das heißt, man zahlt auf diesen Verkauf der Fusionierung an das neu zu gründende Unternehmen dann keine Steuer. Das geht allerdings nur, wenn man es mit einem Unternehmen verschmilzt, wo man mehr als die Hälfte dran hält. Deswegen wichtig, eben diese 51% an WWE-Aktien zu haben. Dritter Schritt, das ist der uns jetzt auch tatsächlich interessiert. Endeavor verschmilzt UFC mit WWE zu einem neuen börsennotierten Unternehmen, NewCo, Ticker-Symbol TKO. Und jetzt interessant, warum macht Endeavor das? Sie halten dann 51% der Aktien an diesem neuen Unternehmen und 49% der Aktien an diesem neuen Unternehmen gehen an die bisherigen WWE-Aktionäre. Wie gesagt, ist Anteil, Endeavor kann dadurch die Anteile in UFC steuerfrei veräußern, kann gleichzeitig die Beteiligung an dieser neuen Firma erhalten, muss keine Steuern bezahlen. Also das ist sozusagen der Deal dahinter. Und jetzt hatten wir da eine Frage zum Beispiel. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch so. Und zwar der User Knugplus7101 hat gestern Abend noch die Frage im Discord gestellt. Eine rein praktische Frage. Ich habe WWE-Aktien in meinem Portfolio. Was passiert damit? Werden die getauscht? Irgendwann einfach ausgezahlt? Passiert gar nichts und die werden weitergehandelt? Kenne ich da leider nicht so aus, was die Übernahme was bei Übernahmen und Fusionen passiert. Und in dem Fall, wir haben es schon gesagt, reiner Aktiendeal. Das heißt, es wird mal kein Geld ausgeschüttet. Und damit ich nicht lüge, suche ich gerade aus dem Discord die Antwort, die ich ihm da gestern Abend schon drauf gegeben habe, weil das habe ich mir nämlich tatsächlich dann überlegt. Wo war es denn? So. Und zwar, für die, die es ganz genau wissen wollen oder die jetzt ebenfalls vielleicht WWE-Aktien im Portfolio haben. Es wird, soweit ich es verstanden habe, das Folgende passiert. Du wirst für die Aktien, die du hast, pro Aktie, also pro Papier, die Aktie liegt im Moment so bei um die $90, da wirst du Aktien im Gegenwert von genau $105.98 bekommen für das neue Unternehmen, also für dieses neu fusionierte Unternehmen. Das heißt, es wird keine Auszahlung geben, aber du wirst sozusagen mehr als deine Aktien jetzt wert sind, zumindest wenn sich der Kurs nicht massiv noch steigert, wirst du für dieses neue Unternehmen bekommen und die kannst du natürlich verkaufen, halten, auf Dividenden hoffen etc. Wenn jemand Endeavor-Aktien im Portfolio hat, da liegen die Aktien so ungefähr bei $22, da wird es genauso sein, da bekommt man pro Aktie dann einen Gegenwert am neuen Unternehmen von $20.15. Und interessant, da wird es erstmals vielleicht auch eine Dividende geben. Also Dividende ist ja so, dass sozusagen der Überschuss oftmals von einem Unternehmen am Jahresende oder ein Teil des Überschusses an die Aktionäre ausgezahlt wird. Das heißt, man ist da nicht nur im Unternehmen, sondern auch am Gewinn beteiligt. Das hat Endeavor jetzt in den letzten Jahren bisher noch nie gemacht, weil die auch zu viele Schulden hatten durch diesen ganzen UFC-Zukauf. Ja, da können wir vielleicht gleich mal einsteigen in das WWE-Thema. Also WWE und UFC werden in dieses neu gegründete Unternehmen insgesamt Barmittel von im Wert von in Höhe von $150 Millionen einbringen. Das heißt, das wird mal das liquide Cash sein, das sofort verfügbar ist. Und jetzt hat Endeavor gesagt, wenn sozusagen von dieser Ausgliederung von UFC mehr als das übrig bleibt, was sie ins neue Unternehmen einbringen, also ich sage jetzt mal Hausnummer, sagen wir mal, die WWE und Endeavor bringen beide von mir aus $75 Millionen ein und es bleiben jetzt vielleicht 85 Millionen, es bleiben vielleicht $10 Millionen übrig auf Seiten von Endeavor für UFC, dann würde man diese $10 Millionen als Dividende für die bisherigen Aktionäre, mit Ausnahme von Endeavor selbst, sondern wirklich nur die externen Aktionäre, würde man dann ausschütten. Also da ist vielleicht mit ein bisschen Glück, bekommt man da schon mal ein bisschen Geld dafür. Ja, dann bleiben wir gleich mal bei diesem ganzen Finanzthema. Die WWE hat ja, wie gesagt, das haben wir gesagt, so um die $89 war der Kurs in den letzten Tagen. Das entspricht ungefähr einem Marktwert von so $6.7 Milliarden, wo die Börse sagt, also das ist die WWE im Moment wert. Jetzt gibt es aus diesen Investorenunterlagen mal eine sehr interessante Bewertung für die WWE. Wir haben schon gesagt, über 20 Milliarden soll dieses Unternehmen dann schwer sein. Die WWE wird von Endeavor derzeit bewertet in diesem Papier mit $9.3 Milliarden. Das heißt, da wäre der Aktienkurs pro Aktie bei ungefähr 125 statt 90. Das sind 27% über Marktwert, das ist schon sehr solide. Die UFC wird bewertet mit $12.1 Milliarden. Das heißt, dieses neue Unternehmen NewCo wird dann einen Gesamtwert haben, laut Endeavor. Prognosen von $21.4 Milliarden.
Darf ich dir eine Frage an der Stelle stellen?
Natürlich.
Warum bewertet man eine bestehende Aktie, die jetzt ja auch nicht erst seit gestern besteht, so hoch über Marktwert, 27%?
Ja, das hat man den Ari Emanuel, es gab jetzt gestern ist das ausgestrahlt worden, es wurde, glaube ich, am Sonntag aufgezeichnet. CNBC, ein Nachrichtensender in den USA, hat Ari Emanuel und Vince McMahon zu Gast gehabt. Und hat ihm genau diese Frage gestellt. Und da hat Ari Emanuel gesagt, das liegt daran, weil die WWE, was die Sportrechte angeht, diese Medienrechte, im Moment komplett unterbewertet ist, seiner Meinung nach. Er geht davon aus, dass man zumindest nächste Vertragsrunde beginnt jetzt dann die Verhandlungen zu laufen. Also die sind noch, Raw und SmackDown sind noch bis 2024, bis zum Oktober 2024 bei USA Network und Fox zu sehen. Es gibt jetzt ein exklusives Verhandlungsfenster, das jetzt gerade an diesem Wochenende aufgegangen ist mit den beiden. Und danach kann man halt mit allen Medienteilnehmern verhandeln. Und er geht davon aus, beziehungsweise das sieht man auch in den Unterlagen, die man zur Verfügung gestellt hat, sehr gut. Sie gehen davon einem enormen Wachstum aus und gehen davon aus, dass sie zumindest das Doppelte lukrieren werden. Das heißt, derzeit Raw bringt $265 Millionen im Jahr und SmackDown $200 Millionen im Jahr über jeweils 5 Jahre plus Peacock sind es, glaube ich, auch nochmal knapp 1 Milliarde für 5 Jahre. Das heißt, ohne NXT, ohne diese ganzen Doku-Geschichten nur für Raw und SmackDown sind wir derzeit bei $465 Millionen im Jahr und da gehen sie davon aus, dass sie ja zumindest 1 Milliarde pro Jahr in Zukunft lukrieren werden und deswegen zukünftig, wie gesagt, da kommt auch wieder das eben genannte Flywheel, diese ganzen Synergieeffekte genutzt werden, das Geschäftsmodell so aufgeht, nicht nur die Medienrechte, sondern auch diese ganzen, ja, Sidefees, sonstigen Vermarktungsgeschichten, Hotels, Flüge, das ganze Tourismusprogramm rundherum. Wenn das alles so aufgeht, wie Sie sich das vorstellen, dann glauben Sie, dass 9,3 Milliarden ein mehr als fairer Preis sind.
Also man pokert da auch quasi ein bisschen mit.
Das man pokert quasi ein bisschen. Ja. Man muss jetzt aber noch was anderes sagen. Jetzt haben wir schon die Frage einmal vorweggenommen. Also ich bekomme jetzt als WWE-Aktionär an dieser neuen Firma Aktien im Wert von $106. In etwa, also 105,98. Jetzt habe ich mir das mal ausgerechnet. Es sind so Pi mal Daumen, 74.500 WWE-Aktien gibt es derzeit am Markt. Mal 106 komme ich auf einen Gegenwert nicht mehr von 9,3 Milliarden, sondern nur noch von $7.9 Milliarden. Also das ist offenbar jetzt mal die interne Bewertung, wo man sagt, das bezahlt man. Das heißt, das tauscht man sozusagen an Anteile am neuen Unternehmen. Das heißt, so diese knappen $8 Milliarden, das wird wahrscheinlich das sein, was man tatsächlich, das ist auch das, was so kolportiert wurde. Also man hat immer gesagt, zwischen $7 und $8 Milliarden ist realistisch. Die WWE hat gesagt 9. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen der Deal war. Also der Öffentlichkeit erzählt man, die Firma ist 9 wert. Damit verliert der Vince McMahon nicht sein Gesicht. Kann sagen, ja, das ist genau das, was ich gesagt habe und was ich haben wollte. Intern, aber wie gesagt, diese 7,9 habe ich nirgends gelesen. Die habe ich mir ausgerechnet aufgrund der Daten, die da verfügbar sind. Das wird halt so in etwa das sein, was man tatsächlich bereit ist zu bezahlen oder zumindest im Gegenwert am neuen Unternehmen einzutauschen an die bisherigen Aktionäre.
Na gut, finde ich halt eine ganz spannende Geschichte, weil das natürlich schon ein krasser Widerspruch irgendwo ist und irgendwo muss das Geld ja auch hergenommen werden.
Ja, wo wir vielleicht noch drüber sprechen sollten, also wir haben ja gesagt, da sind ja durchaus auch Schulden angefallen. Wir haben jetzt ein bisschen auch über die Zahlen bei Endeavor gesprochen und wir haben gesagt, die UFC hat einen recht hohen Anteil auch eingebracht. Also die UFC war auch so ein bisschen jetzt in den letzten Jahren die Cash-Cow, die teilweise auch so ein bisschen andere Sparten quersubventioniert hat. Und die Einnahmen daraus haben natürlich auch mal herhalten müssen, um diverse Kredite zu bedienen. Einerseits natürlich für den UFC-Kauf, andererseits auch sein Börsengang ist nicht ganz billig, da muss man auch eine Menge vorbereiten. Das heißt, da hat man natürlich diverse Schulden. Die Zahlen habe ich dann auch gleich nochmal, aber ich würde jetzt dann gerne nochmal über die Struktur vom neuen Unternehmen gern sprechen. Ja. Aber auf jeden Fall, also man verliert so ein bisschen auch die Cash-Cow im Unternehmen. Auf der anderen Seite kann man natürlich diese Schuldenrate drücken, weil natürlich die Schulden, die UFC hat und die WWE hat nicht wahnsinnig viele Schulden, aber die hat auch ein paar Verbindlichkeiten in den Papieren. Die nimmt man natürlich mit ins neue Unternehmen. Das heißt, der Vorteil ist, ich habe dann zwei Unternehmen und beide stehen eigentlich am Papier wirtschaftlich besser da, auch was diese Nettoverschuldung angeht, als das bisher bei Endeavor der Fall war. Wird auch vielleicht die Aktionäre ein bisschen ruhiger schlafen lassen. Das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, dass das natürlich auch solche Auswirkungen hat. Ja, interessanterweise, der Kurs sowohl von Endeavor als auch von der WWE ist gestern vorbörslich schon mal ein bisschen gefallen um ein paar Punkte. Also eigentlich würde man sich ja denken, hey, Wahnsinns-Announcement, Riesen-Player am Markt, da müssten ja eigentlich die Aktionäre im Dreieck hüpfen und sich freuen. Das Problem ist halt ein reiner Aktiendeal. Das heißt, die Börse ist offenbar davon ausgegangen, man hat ja auch schon ein bisschen gehört, oh, Saudi-Arabien, die bezahlen vielleicht auch diese 9 Milliarden, ohne mit der Wimper zu zucken. Also dieser Public Investment Fund von Saudi-Arabien ist ja über $600 Milliarden schwer angeblich. Da hat man sich schon gefreut, hat gesagt, hurra, $9 Milliarden, da kriegen wir eine Menge quasi Geld für unsere Aktien und dann sollen die Saudis halt damit machen, was sie wollen. Nein, ist jetzt ein reiner Aktiendeal, man bekommt Wertpapiere, da sind jetzt wahrscheinlich ein paar Anleger ein bisschen enttäuscht, haben vielleicht gesagt, dann verkaufen wir die WWE-Aktie zumindest jetzt, wo der Kurs noch hoch ist, müssen wir nicht pokern für die Zukunft, wie das mit Endeavor weitergeht. Und hat interessanterweise dazu geführt, das ist zumindest meine Interpretation, dass tatsächlich die Kurse ein bisschen abgerutscht sind. Ja, auf der anderen Seite vielleicht, das können wir vielleicht auch noch sagen, dieser Verkauf ist ja noch nicht passiert, der passiert auch nicht morgen, der passiert auch nicht übermorgen. Wie gesagt, das haben wir schon gesagt, diverse Regulatorien sind da zu erfüllen. Der Ari Emanuel hat es im Interview gesagt, er geht davon aus, dass das so in den nächsten 4 bis 6 Monaten in trockenen Tüchern ist, kommt auch natürlich ein bisschen auf die US-Regierung an, wie schnell die arbeiten, wobei, wissen wir schon, da hat er ganz gute Connections, da kann er vielleicht den einen oder anderen Beamten ein bisschen von seinem Vorgesetzten doch eine eine oder andere Überstunde aus dem Hemd lernen lassen. Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der arbeitet, aber es wird jetzt sicher nicht dran scheitern, dass man sagt, oh nein, bei der Börsenaufsicht haben die gerade so viel zu tun, da müsst ihr jetzt leider noch ein halbes Jahr warten. Realistisch, das wird irgendwann im dritten oder vierten Quartal soweit sein. Also jetzt, wenn wir von den 4 bis 6 Monaten ausgehen, August, September, Oktober, November, also wahrscheinlich bis 2024 wird es diese New Company dann geben, dann werden wir auch schon den Namen wissen. Dann, ich habe da noch einen kleinen Blog zu ein paar finanziellen interessanten Details, was die WWE angeht, aber da komme ich dann gleich dazu, werden wir auch schauen, wer jetzt in dieser neuen Company überhaupt eine Rolle haben wird. Wir haben da jetzt 8 Personen genannt bekommen als das Management-Team von NewCo, also UFC und WWE, ausgegliedert ins neue Unternehmen. Ja, wenig überraschend, Ariel Emanuel als CEO, also Geschäftsführer sowohl von Endeavor als auch NewCo. Den erwähnten Mark Shapiro haben wir dabei, der ja President und CEO ist von Endeavor. Der wird die gleiche Rolle dann auch bei der neuen Firma haben. Das heißt, langjähriger Sportexperte, auch Medienexperte, wird sozusagen die täglichen Geschicke leiten. Und dann wird es interessant, der Vorstandsvorsitzende vom Board von NewCo, der ja mit seinen Aktien dann immer noch so um die 20% Anteile halten wird an diesem neuen Unternehmen, das ist Vince McMahon. Mhm. Mit dann deutlich über 78, von dem wir schon alle dachten, der hat sozusagen jetzt, der ist weg, den sehen wir nicht mehr. Nein, der ist wieder da, der wird uns auch begleiten. Der wird in dieser Rolle des Vorstandsvorsitzenden sein. Darunter angesiedelt die 2 Präsidenten, sowohl für die UFC als auch für die WWE-Sparte. Auf der UFC wissen wir es ja, da wird es Dana White bleiben. Ihm zur Seite steht Lawrence Epstein, der ist COO, also sozusagen fürs Tagesgeschäft bei UFC zuständig. Auch ein alter Bekannter, der ist auch schon lange bei UFC dabei gewesen, hat auch den Verkauf an Endeavor teilweise mitgeführt. Und auf der WWE-Seite wird Nick Khan uns erhalten bleiben. Der wird President der WWE-Sparte sein. Das heißt, er wird dort das Tagesgeschäft auf WWE-Seite führen. Wie gesagt, der kennt sich ja aus. Der kommt ja genau aus dieser Branche, in der Endeavor jetzt auch ist, nämlich Medienrechteverhandlung und Talent Agency. Der war im BCAA. Dann haben wir noch den CFO, also den Finanzchef von Endeavor, das ist Jason Lublin, und der Finanzchef der neuen Firma NewCo, das wird Andrew Schleimer sein.
Und, Entschuldigung.
Ja, der. er ist nicht grün und ich habe ihn nicht, kenne ihn nicht aus den Ghostbusters. Der Amerikaner würde wahrscheinlich sagen Schleimer. Und vielleicht ganz interessant, natürlich, also börsennotierte Unternehmen, das heißt, wir brauchen auch einen Verwaltungsrat, ein Board. Wie gesagt, Vorsitzender wird Vince McMahon sein. Das Board wird bestehen aus insgesamt 11 Mitgliedern. 6 davon werden von Endeavor gestellt, 5 davon werden von der WWE gestellt. Jeweils 3 davon, also 6 von diesen 11, werden die sogenannten Independent Directors sein. Das heißt, das sind Leute von außerhalb der Firma, die sozusagen diese Aufsichtsfunktion haben sollen, dass hier auch wirklich das geschäftliche Gebaren gewahrt wird, dass stets im Interesse der Aktionäre gehandelt wird, etc. Das haben wir ja auch schon bei der WWE-Analyse im Jänner ausführlich besprochen, als wir auch über diese ganze Boardstruktur geredet haben, als Vince McMahon sich da wieder zurückgeputscht hat. Du hast es gestern im Preview schon gesagt, 8 weiße Männer, hier sozusagen, nein, stimmt nicht, also Nick Khan hat einen anderen ethnischen Hintergrund, aber 8 ältere Männer, keine einzige Frau dabei hier im Vorstand, vielleicht ja dann am Board, die sozusagen diese Geschicke der neuen Firma, die 21,4 Milliarden schwer sein wird, lenken werden. Ja, wie schätzt du denn das ein oder wie... Was sagst du denn? Wie werden sich denn Ari Emanuel und Vince McMahon und vielleicht auch Dana White zusammenraufen, vor allem wenn sie vielleicht mal nicht einer Meinung sind, wie es weitergehen soll?
Tja, das wird spannend werden, auf jeden Fall. Also auch gerade, was wir vielleicht hier auch nochmal attestieren sollten, auch gerade, weil Vince McMahon ja gewohnt war, aufgrund seiner Aktienübermacht, aufgrund dieses großen Stimmrechts, was er damals aufgrund dieser Klasse B-Aktien gehabt hat, ja quasi immer seinen Willen zu bekommen, dass er jetzt hier nochmal quasi im Team arbeiten muss, sich quasi auch ein bisschen unterordnen muss. Das wird, glaube ich, für ihn eine ganz schwierige Kiste werden. Und auch Dana White ist natürlich bekannt dafür, dass er jemand ist, der hier und da auch durchaus mal in die Extreme übergehen kann. Du hast auch angesprochen, Ari Emanuel und Vince McMahon. Er hat natürlich jetzt in Interviews gesagt, dass er diese Zusammenarbeit, diese Fusion der Unternehmen, die würde er nur machen wollen, wenn Vince McMahon mit an Bord wäre. Also ohne Vince wäre es nicht gegangen. Ob das gute PR ist oder ob es wirklich ehrlich gemeint ist, lasse ich mal so dahingestellt. Ich glaube, da wird es durchaus mal ein bisschen Krisenstimmung geben, weil wie du gesagt hast, das sind alles Alpha-Tiere, die wir hier haben. Und gerade ein Vince McMahon, der jetzt auch die letzten Monate so hart wieder dafür gearbeitet hat und seine politischen Spielchen so hart durchgezogen hat, dass er wieder in diese Position gekommen ist. Ich glaube, dir wird das nicht ganz so leicht fallen, quasi so ein Teamplayer plötzlich wieder zu werden und wieder so viel verhandeln zu müssen, wo er vorher über alles die, ja, zumindest das letzte Wort gehabt hat. Das wird er hier ja nicht mehr haben, Markus, oder?
Genau, und da haben wir auch eine passende Frage dazu von Real Sebastian. Der hat nämlich gefragt, habe ich das alles richtig verstanden? Die McMahons haben nicht mehr die Kontrolle über WWE. Also könnte das Mutterunternehmen Endeavor im Fall der Fälle sagen, raus mit dir. Da habe ich jetzt ein paar Dinge dazu gesammelt. Also ganz kurze Antwort, ja. Längere Antwort, na ganz so leicht ist es nicht, aber leichter als es bisher bei der WWE war. Weil wie gesagt, das haben wir jetzt schon vorhin gesagt, bei der WWE hatte er 80% der Stimmrechte. Das heißt, die hätten wir, ich habe das damals, wir haben diesen Blog dann leider irgendwie untergehen lassen, wir haben das nie gemacht. Ich habe mir damals auch so ein bisschen rausgesucht, das Thema, kann man Wins noch loswerden, jetzt bei der nach der WWE-Rückkehr. Und das Einzige, was ich damals gefunden hatte, war tatsächlich, wenn man da mehr oder weniger wirklich sagt, also wenn entweder ein Gericht feststellt, nein, der ist geistig einfach nicht mehr in der Lage dazu, oder wenn da wirklich der so schlimm gegen diverse Auflagen verstößt, dass ihm die Börsenaufsicht sozusagen diese Aktien aberkennt. Aber das ist, glaube ich, in der Geschichte nur dann passiert, wenn da wirklich Verbrechen passiert waren. Also wo man gesagt hat, da geht jemand, da hat jemand Misswirtschaft betrieben, geht dafür auch ins Gefängnis über viele Jahre. Also im Normalfall eher nein. Jetzt ist es deutlich einfacher. Jetzt hat er nicht mehr diese Stimmenmehrheit. Jetzt ist er sozusagen, jetzt kann ihm das Board jederzeit, also jederzeit, aber man könnte ihm das Vertrauen entziehen. Das Board könnte sozusagen, ich weiß jetzt nicht, da müsste ich mich einlesen, ob es jetzt einstimmig sein müsste oder man vielleicht sogar eine Zweidrittelmehrheit braucht. Aber sozusagen mit Board und die Board, ich nehme an, dass es die Mehrheit reicht, weil Endeavor hat die Mehrheit. Das heißt, wenn Endeavor der Meinung ist, wir wollen den Vince McMahon nicht mehr haben, dann können die ihn wahrscheinlich, ich glaube, es ist die reine Mehrheit, dann können die ihn 6-5, könnten sie quasi dafür abstimmen, dass er seiner Rolle enthoben wird. Dazu passend, die WWE hat da auch noch, also man hat das auch teilweise jetzt in Unterlagen, die man die Börsenaufsicht geliefert hat, konnte man das rauslesen. Der Vince McMahon hat jetzt rückwirkend zu seiner Rückkehr im Jänner 2023 auch einen 2-jährigen Angestelltenvertrag unterschrieben. Und der hat es durchaus in sich. Also wir haben jetzt gehört, er hat ja vor kurzem erst der WWE knapp 17 Millionen Dollar aus eigener Tasche zurückgezahlt für die Kosten, die ihm für diese ganzen Investigations rund um seinen, um diese ganzen Missbrauch und um Schweigegeldzahlungen stattgefunden haben. Da hat er sozusagen diese Kosten dafür zurückerstattet. 17 Millionen Dollar hat er gezahlt. Und ich habe mir das gestern dann wirklich ausgerechnet, weil das steht so auch nirgends. Das musst du wirklich dich mit dem Taschenrechner hinsetzen. dieser 2-jährige Angestelltenvertrag ist so dotiert, der bekommt 1,2 Millionen Dollar im Jahr und bekommt, wenn er gewisse Ziele erreicht, einen Bonus von nochmal 175% davon. Wenn die WWE verkauft wird oder halt sein Deal über die Bühne geht, dann bekommt er sofort sozusagen 2,4 Millionen, also genau das, was er die 2 Jahre bekommen hat. Dann verdoppelt sich aber auch sofort dieser Bonus, das heißt von 175 auf 350% wird auch sofort ausbezahlt. Das heißt, der Vince McMahon bekommt mal, sobald dieser Verkauf Ende des Jahres durch ist, ausbezahlt 6,6 Millionen Dollar. Das heißt, er hat 17 bezahlt und bekommt mal knapp 7 sofort wieder zurück. Da tut es dann auch nicht mehr so weh. was er auch bekommen hat, das war recht interessant, sind die Rechte an seiner Lebensgeschichte und das damit in Verbindung stehende geistige Eigentum. Das heißt, wenn er das möchte, kann er da auch einen Film, eine Serie, ein Buch schreiben, kann das alles auch komplett machen, braucht von niemandem da irgendwie die Erlaubnis und Zustimmung. Oder er sagt halt einfach, mein Leben geht niemandem was an, das verschwindet alles in der Schublade und es gibt halt keine lizenzierte Vince McMahon-Geschichte.
Er wird da halt natürlich auch einen Finger drauf haben, was da thematisiert
genau.
wird.
Genau, ne? Also das wird natürlich, wenn es die Vince McMahon-Geschichte ist, wird es natürlich auch die Vince McMahon-Geschichte sein, so wie er sie erzählen möchte.
Ja.
Der Nick Khan hat ebenfalls einen 2-Jahres-Angestelltenvertrag unterschrieben, der bekommt ein Grundgehalt von 1,5 Millionen Dollar. Und sowohl Nick Khan, Paul Levesque, also Triple H und Frank Riddick, das ist der aktuelle Finanzchef, der CFO, die bekommen auch, wenn der Verkauf bis Ende Februar 24 über die Bühne geht, einen Bonus. Und zwar bekommt Nick Khan da 15 Millionen Dollar und Paul Levesque und Riddick bekommen immerhin jeweils 5 Millionen Dollar sozusagen als Belohnung für die Rollen, die sie da jetzt auch im Verkaufsprozess eingenommen haben. Das heißt, das sind nochmal jetzt auch Ausgaben, die wir auf WWE-Seite haben werden. Dann haben wir eigentlich die Personalien mal abgehandelt.
Ich denke auch. Sollen wir dann langsam mal in Richtung des neuen Unternehmens und quasi der Zukunft dieses neuen Unternehmens kommen und was man damit so alles vorhat und auch welche Konsequenzen das alles für WWE haben könnte?
Genau, ich glaube, das ist ganz gut. Wir haben schon ein bisschen gesprochen, das Geschäftsmodell. Also man wird da halt wirklich diese Synergie nutzen, man wird dieses Flywheel nutzen mit diesen ganzen rundumgehenden, also das ist halt quasi alles, was Endeavor so als Company bietet, kann man halt dazu 100% mitnutzen. Das ist natürlich schon eine tolle Sache in dieser Branche.
Kriegst du ein Flywheel-T-Shirt?
Ich beschäftige mich auch ein bisschen intensiver mit dem ganzen KI-Thema im Moment. Ich lasse mir zum Beispiel tatsächlich manche von diesen Wirtschaftsbegriffen von ChatGPT mittlerweile erklären und stelle dann Rückfragen. Und es gibt ja nicht nur diese Text-KIs, es gibt ja mittlerweile auch Bild-KIs. Und ich habe mich dann wirklich gestern, als ich so ein bisschen darauf gewartet habe, mein Sohn ist dann in der Nacht kurz wach geworden und als ich so gewartet habe, dass er wieder einschläft, damit ich wieder aus dem Raum gehen kann und weiter recherchieren kann zum Thema, habe ich mich tatsächlich mit so einer Bild-KI ein bisschen gespielt und wollte gerne haben, dass er mir ein Flywheel generiert, auf dem zwei Einhörner tanzen. Da kommen wir gleich noch dazu, was es damit auf sich hat. Aber natürlich, dass das Hauptgeschäft wird einfach sein, diese Sportrechte. Und da gibt es sehr interessante Statistiken, also übrigens für alle, die es interessiert, wir werden das in den Shownotes verlinken. Diese Unternehmen, diese Investoren-Präsentation, die ist sehr, sehr interessant, weil da unglaublich viele Zahlen, Fakten und auch sehr schön dargestellte Grafiken drin sind. Also selbst wenn ich sage, mit diesen ganzen Wirtschaftsthemen und diesem BWL-Speak kann ich gar nichts anfangen. Vielleicht auch mal, während ihr das anhört, wenn ihr die Möglichkeit habt, da reinklicken und ein bisschen mitschauen. Ich habe jetzt nämlich hier in meinen Unterlagen ein paar Grafiken drinnen, die seht ihr natürlich nicht, aber die werde ich nach Möglichkeit gut beschreiben. Und visuell ist das nochmal was ganz anderes und ist wirklich eine sehr beeindruckend gemachte Geschichte. Also wenn ich möchte in meiner Rolle hier als Journalist gerne unbefangen sein und das nötige Kleingeld hätte, würde ich mir das vielleicht sogar überlegen, ob das nicht ein ganz gutes Investment ist, aber es muss natürlich jeder selber wissen, wofür er sein Geld ausgibt. Also wir wollen da auch keine Empfehlungen in die ein oder andere Richtung aussprechen. Das habe ich auch schon ganz deutlich bei anderen Leuten gesagt, die mich gefragt haben. Das müsst ihr euch selbst überlegen. Das Geschäftsmodell scheint mir solide zu sein, aber niemand kann in die Zukunft sehen. Nichtsdestotrotz, also sehr interessant, diese Unterlagen. Und da steht zum Beispiel drin, Sportrechte, und da gibt man eben an die NFL, die NBA, die NHL, also Eishockey und MLS, das ist Major League Soccer, also die sozusagen amerikanische Top-Fußball-Liga, die wachsen laut Endeavor-Angaben, und ich meine, die müssen es wissen, weil die verhandeln diese Rechte, derzeit jährlich um den Faktor 2,8. Also laut deren Aussage verdoppelt sich das fast ums Dreifache Jahr zu Jahr, was man damit an Medienrechten handeln kann. Das heißt, da machen auch diese 9,3 Milliarden Bewertungen, wirken da auf einmal wieder ganz anders. Und die haben noch eine zweite interessante Statistik drin. Und zwar, man geht auch davon aus, von 2022 bis 2025, dass jährlich Endkunden bereit sind oder das sogar tun, nämlich jährlich 10% mehr als im Vorjahr für Content-Themen zu zahlen. Und ja, jeder, der zum Beispiel in Deutschland ein DAZN-Abo hat, weiß da zahlt man durchaus mal mehr als 10%. Nein, aber wir sehen das natürlich auch bei den ganzen Streaming-Anbietern, also der Anbietern, die erhöhen natürlich nach und nach jetzt langsam auch die Preise. Das heißt, diese 10% im Schnitt, die Leute auch bereit sind zu zahlen, nämlich die nicht kündigen oder dann zu einem anderen Anbieter wechseln. Das ist wahrscheinlich schon ganz realistisch. Und unter dieser Prämisse ist natürlich, wenn mein Hauptgeschäftsmodell sein wird, die Vermarktung von Sportrechten, sehe ich da wahrscheinlich auch zuversichtlich in die Zukunft. Ja, sie geben da noch einige Grafiken an, also die sozusagen der globale Umsatz an Live-Sport von 2019 bis 2025, geben sie an, wird von 51 Milliarden Dollar auf 74 Milliarden Dollar wachsen, also auch um ja knapp die Hälfte nochmal. Der Umsatz im Bereich Sportmedien von 40 Milliarden auf 62 Milliarden ist die Prognose bis 2025. Und interessant auch Sponsorship, wir haben ja gerade auch die WWE-Zahlen bekommen, also WWE hat ja bei WrestleMania laut eigenen Aussagen 20 Millionen Dollar am WrestleMania-Wochenende nur mit Sponsoren umgesetzt. Und auch das ist ein enormer Wachstumsmarkt, da geht man jetzt aus, von 2019 bis 2025 wird man da von 53 auf 87 Milliarden Dollar, was Sponsoren angeht, wachsen. Ja, und was möchte man jetzt machen? Also mit diesem neuen Unternehmen, was sind sozusagen die Wege, wo man Wachstumsmöglichkeiten sieht? Das ist natürlich Maximierung der Medienrechtsverwertung, Sponsorships weiterhin verbessern.
Also dann mehr Werbung?
Mehr Werbung, mehr Sponsorships, mehr, ja, also diese gesponserten Matches, die wir jetzt bei WrestleMania gesehen haben, oder zumindest die Bandenwerbung und diese Geschichten oder diese Tie-ins mit Hollywood-Filmen, gerade da natürlich. Wenn ich jetzt einen großen Hollywood-Star unter Vertrag habe, den ich einen großen Film vermittelt habe, die haben ein Marketing-Budget, ich kenne dieses Marketing-Budget und ich kann die in meinem eigenen Produkt integrieren, wie wir es jetzt zum Beispiel gesehen haben bei diesem Horrorfilm mit Russell Crowe erst bei WrestleMania am Wochenende. Das sind natürlich Dinge, das hätte die WWE alles irgendwie sich mühsam ausverhandeln müssen. In dem Fall sitzen diese Leute alle unter einem Dach, die wissen genau, wo Geld zu machen ist und die werden natürlich jetzt, das wird einfach Teil sein. Du wirst einen neuen Film verhandeln, du wirst irgendwie die Marketingrechte verhandeln, du wirst da ein Social-Media-Budget festlegen und du wirst sagen, ach übrigens, wir haben da ein Unternehmen, da kommen auch gleich noch dazu, da haben wir eine Reichweite weltweit von 2 Milliarden Fans, die da involviert sind in das Produkt. Die könnt ihr übrigens erreichen, das kostet euch x Millionen Dollar, dann seid ihr im Rahmen von großen UFC-Pay-Per-Views, dann seid ihr im Rahmen von WrestleMania, von SummerSlam da mit dabei. Also das wird auf jeden Fall was sein, da wird die Reise hingehen. Dann nennen sie hier Accelerate Brand and Talent Placement und Product Licensing. Das heißt, ja, das haben wir schon kurz angesprochen, man wird UFC-Fighter, man wird WWE-Wrestler vielleicht auch in anderen Produktionen sehen, in Dokus, auf Social Media, in diversen Sparten, vielleicht wird man sie auf Twitch vermarkten. Ich möchte auch nicht ausschließen, vielleicht kauft Endeavor irgendein Unternehmen, ähnlich wie Twitch, irgendwas im Bereich Game Streaming, sind ja auch im E-Sports-Bereich, haben sie ja auch schon ein paar Assets im Portfolio. Also vielleicht wird es dann auch für einen Xavier Woods mit Up, Up, Down, Down ganz neue Möglichkeiten geben, da im Gaming-Bereich irgendwie mehr Geld zu verdienen. Ja, oder vielleicht auch für einen Big E, der ist ja verletzt. Also der ist natürlich für die WWE unterwegs, aber vielleicht kann der nie wieder wrestlen. Vielleicht kann der aber eine tolle Karriere haben. Der ist sehr, sehr outgoing, der hat tolles Charisma, der ist ein engagierter Gamer. Vielleicht findet sich für den genau eine richtige Rolle, wo der gutes Geld verdienen kann und seine Persönlichkeit trotzdem zeigen. Das ist jetzt nur eine Spekulation von mir. Und natürlich develop new forms of content. Das heißt, neuen Content generieren, mehr Content generieren. Das heißt, mehr Content natürlich auch verkaufen und vermarkten. Und auch da hat man natürlich die Produktionsmöglichkeiten teilweise im Haus. Und ganz interessant, also man hat da auch so ein bisschen gezeigt, was man mit UFC gemacht hat. Nämlich man hat die Fanbasis von, ich glaube, da haben sie angegeben, 625 Millionen auf 700, also 75 Millionen mehr Fans hat man generiert in den letzten 2 Jahren. Und da sagt man zum Beispiel, da ist man in neue Märkte gegangen, da gibt man Frankreich an, da hat man jetzt in China und in Mexiko so eine Art Performance Center, oder in Mexiko ist man, glaube ich, gerade dabei. Auch das natürlich, das kennen wir ja von der WWE, neue Märkte erschließen. Habe auch die Frage schon bekommen, na, was heißt das jetzt für NXT Europe? Das wissen wir nicht, weil wir wissen ja auch nicht, was NXT Europe sonst geworden wäre. Aber ich würde mir jetzt keine großen Sorgen machen, dass man da sagt, nein, NXT Europe ist eine Schnapsidee, das machen wir nicht. Sondern ich kann mir vorstellen, dass Endeavor da sagt, naja, ist ja toll, wir gehen da in sämtliche europäische Märkte hinein, wir gehen in die großen Städte und dann gibt's halt die NXT Europe Taping Circles Veranstaltungen und die lassen wir uns bezahlen. Ja. Paris dafür Geld bezahlt, dann gibt es das halt in Paris. Wenn München dafür Geld bezahlt, dann gibt es das in München.
Ja, globale Expansion ist halt eins von den ganz großen Kernthemen, was Endeavor sich auf die Fahne geschrieben hat, genau, für das neue Unternehmen. Und das wird auch eins davon sein, ja.
Genau, ja. Also die Medienrechte natürlich, möchte man die Internationalen, und das wird auch ein Thema sein, internationale Medienrechte. Das hat man bei UFC tatsächlich verdoppelt. Da ist man, und man ist ja nicht nur in den USA aktiv. Die IMG, also der Sportrechtevermarkter, Sportrechte-Talentagentur, die sind in über 30 Ländern aktiv. Die haben dort ihre Büros, die haben dort ihre Vertriebsstrukturen, die haben dort ihre Kontakte. Die können natürlich auch ganz anders agieren. Jetzt haben wir in Deutschland zum Beispiel gehabt, der Sohn-Deal ist ausgelaufen. Das heißt, wir haben derzeit keine Möglichkeit, Raw und SmackDown live zu sehen oder im O-Ton zu sehen. Kann man jetzt natürlich sagen, vielleicht gibt es aber da die Möglichkeit, ja, vielleicht landet es wieder bei Sky, vielleicht ProSieben und RTL haben beide Streaming-Dienste, vielleicht kann man die gewinnen. Was auch, da greife ich vielleicht ein bisschen vor, UFC hat ja dieses Pay-Per-View-Modell, das heißt, ich kaufe diese Pay-Per-View sozusagen im Paket, muss aber dazu den Streaming-Dienst haben. Jetzt hat Nick Khan auch schon gesagt, na, sie verschließen sich nicht davor, wieder zu irgendeiner Art von Pay-Per-View-Modell zurückzukehren, wenn sie einen Medienpartner haben, der ihnen entsprechend viel Geld dafür bezahlt. Und jetzt denke ich zum Beispiel an Peacock. Jetzt ist dieses WWE-Network mal bis 2026 bei Peacock. Ich gehe mal davon aus, das bleibt alles so, wie es bisher ist. Könnte aber sein, dass die danach sagen oder vielleicht auch schon nachverhandeln wollen dazwischen. Wir wollen jetzt gerne ein Pay-Per-View-Modell anbieten. Entweder Peacock kostet ein bisschen mehr und wir bezahlen euch entsprechend mehr. Oder und wir verkaufen, oder sie sagen, wir verkaufen dafür die Pay-Per-Views. Du musst Peacock-Kunde sein und kannst dann für, ich werfe jetzt mal irgendeine Zahl in den Raum, UFC Pay-Per-View kostet, glaube ich, $80 bei ESPN, dann sollen es meinetwegen $60 oder $70 sein. Vielleicht zumindest für eine WrestleMania oder einen SummerSlam. Es muss ja nicht alles sein. Aber ich sage vielleicht, das ist jetzt mein Premium-Event. Den möchte ich gerne extra verkaufen, den möchte ich extra monetarisieren. Dafür bezahle ich NewCo eine gewisse Pauschalsumme. Wie ich es mir wieder reinhole, ist mein Problem. Die Bepreisung ist mein Problem. Ja, könnte uns alles ins Haus stehen. Und bei Sky zum Beispiel ist man ja damals, also rausgeflogen, aber Sky wollte die Rechte nicht mehr haben, weil man damals gesagt hat, nein, Pay-Per-View-Rechte verkaufen nicht mehr extra, das machen wir alles über das WWE-Network. Denen hätte man nur noch Raw und SmackDown angeboten. Hat Sky gesagt, nein, das ist uns das nicht wert. Und ist man im Endeffekt bei der Sohn gelandet. Die haben es gemacht, auch ohne Pay-Per-View-Deal. Sind jetzt aber auch ausgestiegen, weil es ihnen auch offenbar zu teuer war. Jetzt werfe ich zum Beispiel nur in den Raum, ohne irgendwas zu wissen. Jetzt ist man schon bei ProSiebenSat.1, die haben RAN.de, die haben Join. Vielleicht geht man irgendwie her und sagt, passt auf, entweder lizenzieren euch das ganze WWE-Network, wie wir es in den USA tun, oder ihr habt die Möglichkeit, Raw und SmackDown live in O-Ton auszustrahlen. Ihr dürft das noch eine Woche lang on demand zeigen. Dann läuft es ohnehin auch in eurem linearen Fernsehen. Und ihr habt die Möglichkeit, die Pay-Per-View-Rechte zu kaufen und ihr könnt an Join-Kunden jetzt für 20 Euro im Monat oder was es auch immer bei Sky zuletzt gekostet hat, 25 Euro, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, können die Leute jetzt auch wieder Pay-Per-Views kaufen und das kostet euch den Betrag X. Wie ihr es wieder reinbekommt, ist euer Problem. weil so wie es im Moment aussieht, nur Raw und SmackDown Live-Rechte zu kaufen, schwierig, sehe ich am deutschen Markt gerade überhaupt nicht.
Ja.
Aber, weil die Zielgruppe wahrscheinlich einfach auch zu klein ist, die das live und im Originalton sehen will, aber wenn das als Pay-Per-View-Package irgendwie angeboten wird, oder noch schöner, ich verkaufe WWE und UFC im Paket, die Streaming-Dienste. Ihr zahlt pauschal, ihr könnt das ausstrahlen, ihr könnt auch sagen, das ist kostenlos im Monatsabo inkludiert und ihr könnt in Zukunft sämtliche UFC und WWE Pay-Per-Views zeigen. Da machen wir einen schönen Paketdeal, das verkaufen wir in 20 Ländern an 20 lokale Streamingdienste und man hat das internationale Medienrechtegeschäft schon ziemlich gut aufgestellt. Das sind jetzt alles nur Spekulationen, aber sind alles sicherlich Dinge, wo die Reise hingehen könnte. Und genauso Sponsorships gibt man an, hat man auch seit 2017 verdreifacht. Also auch da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, Sidefees haben wir angesprochen, da geben sie an, bei UFC haben sie das gemacht in Abu Dhabi, in Atlantic City, in Melbourne, in Newark, New Jersey, in Perth, in Australien, in Salt Lake City und in Singapur. Also durchaus ja große und kleine Städte, aber sehr international, die bereit waren, tatsächlich Geld dafür zu bezahlen, dass UFC überhaupt in die Stadt, ins Land kommt. Diesen ganzen Ticket, die Premium-Hospitality-Bereich geben sie an. Sie sagen, sie haben dreimal so viele VIP-Tickets verkauft in den letzten 2 Jahren. Und das machen sie halt teilweise für den NFL, für den Super Bowl, für die Olympischen Spiele, für die NCAA Final Four, also für die großen College-Spiele. Das sind Dinge, die Endeavor alles schon machen. Das heißt, die haben das auf UFC aufgebreitet und die können das genauso auf die WWE anwenden. Dann gibt es natürlich den ganzen Technology-Stack mit der UFC Fight Pass läuft natürlich auch. Der läuft übrigens schon immer auf diesem New Line-Stack. WWE Network mittlerweile auch. Das heißt, auch da alles, was man im Streaming-Bereich selbst anbieten möchte. Es ist ja zum Beispiel auch nicht auszuschließen, irgendwann für gewisse Märkte, dass man vielleicht sagt, ich biete ein WWE Network und einen UFC Fight Pass als Paketdienst an unter einer Oberfläche. Wäre damit auch alles möglich. Ja, und natürlich, da kommen wir auch schon zu einem großen Thema, Einsparungen für UFC-Angestellte nicht so prickelnd, für WWE-Angestellte prognostiziere ich mal, wird es auch nicht die allerschönste Zeit werden in den nächsten Monaten.
Jo.
Sie haben nämlich in den ersten 2 Jahren, nachdem sie die UFC gekauft haben, $70 Millionen an sozusagen Betriebskosten eingespart. Und Betriebskosten kann ich halt sehr leicht einsparen, wenn ich einfach Personal reduziere.
Ja, das ist natürlich gerade bei 2 Unternehmen wie UFC und WWE, die sehr ähnliche Tätigkeitsfelder haben, also jetzt nicht das, ne, das eine ist Wrestling, das andere ist MMA, sondern ich meine halt Veranstaltungsbranche, TV-Branche, all das drumherum, das deckt sich ja schon also sehr stark.
Personalabteilung, IT,
genau. Also
die ganzen Randthemen, das brauche ich alles nicht doppelt. Ich brauche vielleicht natürlich, ich brauche mehr Kapazitäten, da werde ich mir ein paar Leute in der IT-Abteilung mitnehmen, aber ich brauche nicht jede Rolle doppelt besetzt. Ja, also das vielleicht noch ganz kurz. Endeavor hat aktuell 11.000 Mitarbeiter weltweit. Ja. Und bei UFC war es so, dass da wirklich eine ganze, ganze Menge und auch eine ganze Menge wirklich großer und wichtiger Leute auch aus dem Management wirklich dann einfach weg waren nach kurzer Zeit. Das heißt, die haben das teilweise wirklich mit eigenen Leuten ersetzt. Und jetzt haben sie ja teilweise diese Infrastruktur auch im UFC-Bereich schon da. Das heißt, ich glaube, gerade für Mitarbeiter bei der WWE wird es wahrscheinlich entsprechend schwer werden, wenn die nicht gerade irgendwo in einer sehr wichtigen, großen Position sind. Also ich spreche jetzt wirklich von diesen ganzen mehrgleisigen Sachen, Buchhaltung, Personalabteilung, IT. Aber man wird sich's auch anschauen müssen, zum Beispiel im Bereich der Videoproduktion. Also wird ein Kevin Dunn zum Beispiel mitgehen? Oder sagt man, wir wollen jetzt irgendwie das alles streamlinen? Und in dem Zusammenhang, was mir auch aufgefallen ist, das ist nämlich der Frage, die habe ich selber heute erst gestellt an den Dave Meltzer und habe da noch nicht reingehört, ob die das in der Sendung heute beantwortet haben. Die WWE hat ja die Bürogebäude in Connecticut, die haben sie schon sehr lange, die gehören ihnen auch. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehört, und das ist jetzt gerade sozusagen am Fertigwerden und der Umzug ist, glaube ich, im vollen Gange jetzt erst gewesen. Man hat jetzt auch, weil man dort aus allen Nähten geplatzt ist, ein neues Gebäude angemietet, hat das auch umgebaut, adaptiert auf die eigenen Ansprüche, auch um eben so Videoproduktionsgeschichten da in-house so machen zu können, wie man das möchte. Und ich habe keine Ahnung, was damit passiert. Also wird das Gebäude jetzt verkauft? Reduziert man das? Legt man das mit anderen Standorten zusammen? Wird die ganze Videoproduktion mit UFC irgendwo zusammengelegt? Da wissen wir noch gar nichts dazu. Das ist jetzt nicht das allerwichtigste Thema, aber das ist was, wo ich sage, okay, da habe ich selbst überhaupt noch keine Antwort drauf gefunden. Das würde mich einfach interessieren. Also auch das, ich gehe mal stark davon aus, jetzt nicht unbedingt bei den Wrestlern, aber beim Personal hinter den Kulissen kann ich mir vorstellen, dass man da ja einen ziemlichen Personalabbau erleben wird. Ja, und eine Geschichte, die Sie noch schön darstellen, Sie haben hier so eine Tabelle, wo Sie sozusagen gegenüberstellen die großen US-Sportarten, also Football, Baseball, Basketball, Eishockey und auch die englische Premier League ist da, also sozusagen große Sportligen. Dann haben sie die Formel 1. Formel 1 ist in den USA sehr interessant. Formel 1 ist bei uns eigentlich ein alter Hut. Das haben schon meine Großeltern im Fernsehen geschaut, hat mich persönlich nie interessiert. In den USA ist die Formel 1 gerade ein ziemliches Hype-Thema. Da gab es nämlich auf Netflix eine Doku, wo offenbar das US-Publikum, und zwar ein sehr junges Publikum offenbar, da ein bisschen auf den ganzen Formel-1-Zirkus reingekippt ist. Das war so ein Reality-Format. Und seither zieht die Formel 1 in den USA ziemlich gute Quoten und hat auch, glaube ich, einen ziemlich guten Medienrechte-Deal bekommen. Also wie gesagt, Sportligen, Formel 1, und dann stellt man es gegenüber mit UFC und der WWE und schaut sich da an, dass das große Engagement, also sind die Leute involviert, das ist so beim großen Sport ja und nein, bei Formel 1 ja, bei UFC und WWE ist es auf jeden Fall ja. Dann hat man die globale Reichweite und Wachstumspotenzial, die jungen und diversen Fans, das sieht man bei den großen Sportarten nur teilweise. Das sieht man sehr wohl bei der Formel 1 und auch beim UFC-WWE-Unternehmen. Und ja, man gibt das Vorteil an, also man hat die Kontrolle über sämtliche Rechte. Man hat nicht irgendwelche Teams und Team-Owner, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss, sondern das ist sozusagen alles in unter einem Dach. Und ganz wichtig, man kann das ganze Jahr über 52 Wochen im Jahr Content bieten. Und vor allem, wenn man sich ansieht, auch allein, also vor allem beide Unternehmen, UFC und WWE, haben ja jetzt gerade in der Corona-Pandemie wirklich bewiesen, dass sie absolut krisensicher sind, weil die ganze Welt ist stillgestanden. Sind keine Filme produziert worden, es haben keine großen Spiele in den Sportligen stattgefunden. Es gab UFC-Events, es gab WWE-Events, die gab es zwar ohne Publikum, aber die haben knallhart das ganze Jahr über während sämtlichen Lockdowns ihr Produkt geliefert und haben auf jeden Fall mal bewiesen, dass sie ihre Medienrechte da auch wert sind. Also da möchte man natürlich gegenüber den Investoren auch wirklich die großen Vorteile gegenüber den anderen Massensportarten herausarbeiten.
So, jetzt haben wir ja schon einiges hier genannt. Die Frage ist eben auch, wir haben viele Fragen noch geschickt bekommen und viele Fragen beziehen sich natürlich auch auf das aktuelle Geschehen. Wollen wir noch ganz kurz auf die Zahlen von WWE und UFC eingehen oder wollen wir gleich hier in das, ja, in unser Kerngeschäft sozusagen übergehen? Also wie wird WWE sich dadurch verändern?
Ich würde mal ganz kurz noch durchrauschen, weil es ein paar interessante Sachen gibt, aber ich würde da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen.
Dann rausche er durch.
Was sehr interessant ist, weil das haben wir das erste Mal wirklich so schön präsentiert bekommen, das muss man sich sonst immer irgendwie aus dem Observer oder sonst wo zusammensuchen. Wir haben nämlich hier einen sehr schönen Vergleich UFC und WWE-Zahlen. WWE in den letzten Jahren gewachsen von 100 auf 400 Millionen Jahren Gewinn, sozusagen EBITDA. UFC hat sich verdoppelt von 3 auf 600 Millionen, das heißt Gewinn tatsächlich in Summe 1 Milliarde. WWE sogar ein bisschen weniger als UFC. Man gibt ja an WWE über 200 jährliche Events, UFC sind es 40. Man erreicht 1 Milliarde Haushalte mit der WWE, 900 Millionen mit UFC. Ja, ist bei beiden in über 170, 180 Ländern präsent. Und man gibt an bei der WWE, dass man 1,2 Milliarden Fans weltweit zählt und bei UFC 700 Millionen. Da gibt es natürlich sicher einen gewissen Crossover, aber so groß ist der Crossover gar nicht. Das heißt, da können wir vielleicht davon ausgehen, UFC und WWE-Fans, die ich erreichen kann weltweit, 1,5 Milliarden Fans weltweit, die zumindest jetzt in irgendeiner Form ab und zu mal ein Social-Media-Video oder sowas anklicken, also nicht jetzt jeden Pay-Per-View kaufen, aber schon ganz ordentlich. Und ja, nur von den Umsätzen her, da sieht man halt wirklich, dass diese dass diese Branchen wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Also die Umsatz 2022 1,3 Milliarden bei der WWE, 1,1 bei UFC. Und man hat 75% davon aus Medienrechten bei der WWE und 71% bei UFC geholt. Das heißt, man sieht schon, da ist wirklich die Kohle drin. Live-Events ist man ziemlich ähnlich mit 10% und 11%. Consumer Products ist man bei der WWE im Vorteil. 10% gegen 5%. Die haben natürlich auch mehr. Das ist auch die junge Zielgruppe, die ich mit Actionfiguren und Videospielen und sowas besser erreiche. Sponsorship-Deals dafür, WWE derzeit nur bei 5%. UFC ist da schon deutlich weit vorne mit 13%. Das heißt, man sieht schon ähnliche Geschäftsmodelle, auch ähnliche Zahlen. Das arbeitet wirklich sehr, sehr gut Hand in Hand. Da gibt es wirklich Synergieeffekte, die absolut Sinn machen. Und ja, man sagt auch, also das ist das, wo man auch hin möchte, auch was ganz Medien angeht. Und ja, von den Key Financials vielleicht noch, wir haben ja von dieser Verschuldung gesprochen. Die lag jetzt bei Endeavor ganz grundsätzlich, dieser Netto-Verschuldungsgrad wird so berechnet, ich nehme die Gesamtschulden her, ich dividiere sie quasi durch diese EBITDA, also durch diesen Gewinn vor Steuern, und dann bekomme ich eine Zahl raus. Ein Wert ab 4 gilt als hoch, weil das heißt, ich habe 4-mal so viel Schulden, als ich Einnahmen habe. Endeavor lag im letzten Jahr in der aktuellen Form bei 4,37, also hoch verschuldet unter dieser Metrik. UFC lag bei 4,2. Und das jetzt sehr elegant durch diesen Reverse Morris Trust, wo ich das Ganze ausgliedere in ein neues Unternehmen, sinkt plötzlich bei beiden Unternehmen, bei beiden neuen börsennotierten Unternehmen diese Nettoverschuldung. Und zwar bei Endeavor auf 2,8, also schon mal deutlich unter den 4. Da schlafen die Aktionäre schon mal ruhiger. Und bei der New Company bestehend aus UFC und WWE 2,5-fach. Jetzt haben wir schon gehört, da geht man von großen prognostizierten Gewinnen aus. Da ist sehr viel halt, das waren jetzt einmal Investitionen, um die UFC überhaupt kaufen zu können. Das sind ausständige Kredite. Da wird man jetzt nicht laufend irgendwie neues Geld aufnehmen müssen. Das heißt, Prognose ist hier Faktor 2,5. Das heißt, man kann davon ausgehen, wenn die Geschäfte nur mal so bleiben, wie sie jetzt sind, ist man in 2,5 Jahren schuldenfrei, wenn man das möchte und halt keine Gewinne ausschütten will. Oder die Geschäfte wachsen, so wie man es prognostiziert, na, dann schafft man es vielleicht auch in 1,5 Jahren.
Also der Grund, Entschuldigung, ganz, ganz kurz, damit man es nachvollziehen kann. Der Grund quasi, weshalb dieser Schuldenfaktor jetzt sinkt, ist, dass WWE sehr, sehr wenig Grundschulden mitbringt.
Genau, eigentlich, oder? Die Schulden, die UFC hat, die nimmt UFC für seine Sparte mit ins neue Unternehmen.
Genau.
Das ist quasi bei Endeavor rausgerechnet. Und dementsprechend, also ergibt sich zwar jetzt in Summe einen Wert von 5,3, also ein bisschen höher, weil natürlich die WWE ein paar Schulden hat. Aber natürlich zwei getrennte börsennotierte Unternehmen und dadurch ja schön mal die Bilanz geschönt, sage ich mal. da sieht man schon ein bisschen auch, wie so gearbeitet wird in der großen Finanzwelt. Aber ja, für den Anleger an sich sage ich natürlich, Endeavor kann mir egal sein. Oder ich sage, die New Company kann mir egal sein. Ich möchte nur in Endeavor investieren. Damit auf jeden Fall was Gutes gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, du hast ja schon gesagt, unser Kerngeschäft, Fragen, Zukunftsprognosen, was ändert sich vor den Kulissen, was ändert sich hinter den Kulissen, legen wir mal los und schauen wir mal, was wir da so alles beantworten können.
Wir haben ja einiges, haben wir ja auch schon mal beantwortet, aber ich gehe trotzdem mal durch, weil ich weiß, dass viele, die den Podcast hier hören, die schauen nicht unbedingt das Video oder umgekehrt, deswegen machen wir das ja einfach nochmal. Der TMG hatte gefragt, wie stark denkt ihr, wird es, wenn überhaupt, Änderungen am Produkt geben? Und da haben wir eine ganze Reihe von Fragen bekommen. Also Oliver hat zum Beispiel noch gefragt, glaubt ihr, wenn WWE tatsächlich UFC gehören sollte? Wie gesagt, das haben wir gerade schon gesagt, das ist nicht so, also der Muttergesellschaft von UFC, aber nicht der UFC, könnte dann das WWE-Produkt wieder etwas härter werden? Stichwort Blut PG-14. Markus, also gibt es Veränderungen am Produkt dadurch?
Also ich würde mal prognostizieren, rein am Produkt, wie wir es jetzt aus den letzten Jahren kennen, nein, weil das ist auch gar nicht Ziel der Sache. Man hat da ein Produkt, man hat es ja bewusst gekauft, weil es so ist, wie es ist. Man hat es bewusst gekauft, weil man damit auch Familien ansprechen kann. Man ist natürlich in dieser Zielgruppe 18 bis 49 sehr stark. Ich glaube nicht, dass das Sinn machen wird. Man möchte jetzt vor allem mehr Sponsoren gewinnen. Die kriege ich eher damit, wenn ich sage, schau mal, ich kriege vom Schulkind bis zum Großvater, der Großmutter, die dann mit live zur Show geht, bekomme ich sie alle. Das sind meine Zahlen. Du kannst dir hier aussuchen, für welches Segment du irgendwie Sponsorship und Werbung haben willst. Wenn ich jetzt hergehe und sage, haha, wir sind jetzt die neue blutrünstige Liga, es ist alles irgendwie edgy und ich sehe viel nackte Körper und Brutalität und sonst was. Das ist erstens nicht mal die Fernsehbranche, wie sie war in den 90ern und frühen 2000ern mit diesen ganzen Schock-Effekten. Und das wird auch wirklich dem zuwiderlaufen. Das ist nicht die Zielgruppe, die man haben will. Es geht hier um Gewinnmaximierung. Und Gewinnmaximierung bekomme ich, wenn mein Produkt so wirklich, wenn ich das so in sämtlichen Ländern im Mainstream unterbringen kann. Ich kann mir zum Beispiel, reine Spekulation meinerseits, vorstellen, wir haben in Deutschland immer noch diese Auflage vom BLM, vom Bayerischen Landesanstalt für Medien, dass Wrestling erst ab 22 Uhr im Fernsehen gezeigt werden darf, weil es jugendgefährdet ist. Also wenn ich Endeavor bin, dann bezahle ich da mal ein paar Lobbyisten dafür, die da gilt, dagegen angehen und sagen, nein, Wrestling ist überhaupt nicht, schau mal, das war das von früher, das ist ja noch aus den 90er Jahren, wir haben jetzt dieses und jenes, die bewerfe ich mit Fakten, die bewerfe ich mit Videos, da sage ich, schaut mal in den USA, in anderen Ländern, da ist das alles so und so und so. Ich verstehe schon, ja, UFC gehört auch uns, ist ein ganz anderes Produkt, das wollen wir hier eh nicht platzieren. Wir wollen hier Wrestling machen, wir machen familienunterhaltsam, schaut, das wird doch super laufen. Wir sind weniger brutal als der Tatort. Wir können das doch um 20.15 Uhr zur Primetime genauso ausstrahlen. Also genau damit würde ich reinfahren. Und genau das sind doch Dinge, da gehe ich davon aus, dass das in gewissen Märkten auch passieren wird. Und da würde man sich absolut zuwider handeln, wenn man sagt, ja, und jetzt noch blutiger, noch mehr Stacheldraht, noch mehr Thumbtacks, noch mehr nackte Körper. Wobei, nackte Körper, vielleicht geht man her und sagt, und übrigens für alle, die über 18 sind, die WWE-Divas, wenn sie das wollen, die dürfen jetzt alle ihren OnlyFans-Account bedienen und ja, wir beraten die, wir helfen denen, wir stellen denen Fotografen und Sets und Ausstattung und sonstiges zur Verfügung. Wir verdienen halt unseren Prozentsatz mit. Kann ich mir auch alles vorstellen, würde ich nicht vom Tisch weisen, dass man vielleicht trotzdem auch in diese Richtung was ermöglicht, aber das vermarktet man dann sicher nicht an die Zielgruppe der Schulkinder, die irgendwie halt ihre Helden bejubeln wollen bei den Live-Events.
Sehe ich ganz genauso. Also macht keinen Sinn, das Produkt zu kaufen, nur um es dann an ein anderes Produkt mit einer anderen Zielgruppe anzupassen, nur weil du denkst, dass da Überschneidungen sind, weil WWE läuft ja gut. Also es macht keinen Sinn, da jetzt irgendwie was auf den Kopf zu stellen. Was das Produkt aber verändern könnte, Markus, ist natürlich die kreative Führung, die wir hier haben. Es hieß natürlich, Triple H bleibt in seiner Rolle als Chief Content Officer. Und Vince McMahon hat auch schon gesagt, er wird creative auf einem höheren Level überblicken sozusagen, aber nicht mehr ganz unten im Klein-Klein. Jetzt hieß es aber, und da greife ich ein bisschen auf Raw vor, ohne zu spoilern, jetzt heißt es aber, Vince McMahon hat da sehr stark auf die Show Einfluss genommen. Was bedeutet das denn jetzt?
Ja, also ich muss sagen, ich habe Raw zumindest in Teilen schon gesehen. Und ja, also ich habe mir auch gedacht, das ist nicht mehr ganz das eigentlich sehr schöne Produkt aus den letzten Wochen. Das ist auch nicht ganz das dieses Glücksgefühl, was jetzt diese zwei Tage WrestleMania eigentlich bei mir im Großen und Ganzen ausgelöst haben. Das hat sich wieder ein bisschen so angefühlt wie ein Raw von früher. Wir haben auch gehört, also Vince Miles bei WrestleMania auch Backstage und auch am Headset. Und ja, offenbar, also er hat gesagt, es gab jetzt eben das Interview haben wir schon kurz angesprochen, da werden wir vielleicht nachher noch kurz drauf eingehen. Da hat er ihm gesagt, wie du schon gesagt hast, eher im Großen, also man hat auch schon intern eine Mail ausgeschickt, also Triple H wird auf jeden Fall mit Stand heute Chief Content Officer bleiben. Nick Khan auch gesagt, na, die zwei haben eine gute Dynamik, es haben auch die Leute aus dem Creative Team, die Writer gesagt, sie hatten bisher mit Vince nichts direkt zu tun, also jetzt bis, ich weiß nicht, wie es jetzt bei Raw war, aber zumindest bis WrestleMania war es offenbar so. Und ja, offenbar war es so, dass Paul das Ganze wirklich gebookt hat, die Storylines koordiniert hat, die Writer koordiniert hat und sich vielleicht ein bisschen mit Vince McMahon jetzt abgestimmt hat. Jetzt dürfte dieser Einfluss ein bisschen mehr werden. Und wir haben es ja gestern im Preview schon kurz gesagt, der ist ja zurückgekommen eigentlich und hat gesagt, nein, meine Aufgabe ist hier diesen Verkauf oder eben die beste Lösung für die Aktionäre voranzutreiben. Ja, jetzt ist das aber eigentlich in trockenen Tüchern. Was macht denn der jetzt? Der hat einen Zweijahresvertrag, der hat eine große Position und das ist halt einfach seine Firma und seine Leidenschaft. Ich gehe davon aus, dass der wieder bei Creative sein wird und das werden wir auch merken.
Sieht alles stark danach aus, ne? Also es bleibt nicht von der Hand zu weisen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt und habe ein bisschen Angst, was das angeht. Ne? Aber derzeit sieht es stark danach aus, als wenn sich Vince McMahon so Stück für Stück, wie er es im Prinzip auch mit seiner alten Position gemacht hat, wieder in Richtung Creative vortastet und da offensichtlich immer mehr Einfluss drauf nimmt. Gut finde ich das nicht.
Ja, ich muss da jetzt was einwerfen. Jetzt ist er aber nicht mehr der Vince McMahon in seiner eigenen Firma, wo ihm mehr oder weniger niemand auf die Finger klopft, wo ihm vielleicht mal ein Fernsehsender sagt, naja, könnte man nicht da und da. Der ist jetzt Teil von einer großen Hollywood-Agentur und ich meine, die geben, ich glaube, da war auch eine von den Statistiken, die haben über 370 Film- und Serienproduktionen auch mitkoordiniert in diesem Jahr. Das heißt, die haben den Finger am Puls der Zeit, die wissen genau, wie gutes Storytelling funktioniert, die wissen genau, wie erfolgreiche Serien laufen, die wissen genau, wie gute Cliffhanger funktionieren, die wissen genau, wie guter Content aussieht, der auch konsumiert wird. Und das könnte ich schon sehen. Also wenn da jetzt irgendwie, jetzt ist Triple H sehr hoch gelobt worden, das wären die auch bei Endeavor, weil die haben den Finger genau am Puls, die haben das mitbekommen. Die haben gesehen, wie auch im Internet, natürlich bei den Hardcore-Fans, aber die Zahlen waren sehr gut und gerade diese Kerngruppe der Hardcore-Fans ist natürlich sehr euphorisch gewesen. Wenn Vince McMahon wieder zurückkommt und das Produkt, sage ich mal, wieder aufs Niveau vom letzten Jahr oder der letzten Jahre unter Anführungszeichen runterzieht, dann kann man sich schon vorstellen, unter der Prämisse, dass alle Freunde sind und versuchen, an diesen Problemen zu arbeiten. Aber dann kann man sich schon vorstellen, dass es irgendwann mal kracht und dass die sagen, pass auf, so geht das nicht. Kümmere dich um andere Dinge. Lass diesen Creative-Bereich jemanden machen, der es besser macht. Das muss nicht unbedingt Triple H sein, wobei eine Wrestling-Liga booken, das machst du nicht einfach mal so. Da gibt es auch ganz wenige Leute, die das auf dem Niveau können. Er ist auf jeden Fall einer davon, der auch diese Erfahrung hat. Aber ich kann mir vorstellen, also wenn das jetzt wirklich nicht ein einmaliger Ausreißer wird, sondern wenn es wirklich merkt, die Qualität wird schlechter, die Storylines werden schlechter, die Kritiken werden schlechter, das Feedback wird schlechter. Das kann gerade in dieser heißen Verkaufsphase kein Mensch brauchen. Die wollen, dass der Dampfer aus allen Kanonen schießt. Dann kann man schon vorstellen, dass jemand sagt, pass auf, Vince, so nicht. Reine Spekulation meinerseits, aber man kann ihm das sicher leichter mal auf die Finger klopfen oder ihm zumindest Kritik äußern, weil das war es ja auch eher so. Ja, da hat mir eher gesagt, nein, Vince, das ist schon alles gut so. Also ein Bruce Pritchard zum Beispiel ist jetzt sicher niemand, der sich mit Vince McMahon anlegt und sagt, das ist eine scheiß Idee. Ein Ari Emanuel ist vom Typ her sicherlich jemand, wenn das zur Chefsache wird, dann lässt sich der den Vince McMahon wahrscheinlich ins Büro zitieren und erklärt ihm mal, wie er sich das vorstellt, wie das in Zukunft zu laufen hat. Könnte ich mir vorstellen, vom Typ her.
Wobei ich auch gelesen habe, dass, ich glaube, es war auch Ari Emanuel, der gesagt hat, man würde sich aus dem Creative raushalten.
Das hat er im Interview gesagt. Also er hat gesagt, ja, nein, das ist die Geschichte von Wins. Wobei, ich glaube, das ist eher in die Richtung gegangen, dass man sich irgendwie sagt, wir wollen konkret diese und jene Storyline, wir wollen jetzt konkrete Vorgaben machen. Das ist wieder was anderes. Aber ich kann mir vorstellen, also wenn es irgendwie deutlich wird anhand von braucht sich nur diese Unternehmenspräsentation anschauen. Also Zahlen und Daten und Metriken spielen eine ganz, ganz große Rolle in dem Unternehmen. Und wenn das irgendwie anhand von Zahlen belegbar wird, dass aufgrund von Creative da irgendwelche Ziele nicht erreicht werden können, dann wird man da, glaube ich, ganz, ganz schnell auf die Bremse steigen und einen Änderungswunsch äußern. Würde ich jetzt mal meinen.
Ich bin gespannt. Der Grog Blood fragt noch, wird WWE noch mehr auf Show bzw. Entertainment setzen?
Naja, also Show und Entertainment. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viel mehr so Cross-Promotion-Geschichten laufen werden, eben mit diesen ganzen Hollywood-Stars und großen Musikern und allem, was man da so an Celebrities an der Hand hat. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, da ging es auch in die Richtung, oder wird es mehr an den Kampfsport angelehnt. Also ich glaube, am Produkt selber wird sich nichts ändern, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses ganze Celebrity-Engagement vielleicht dort, wo es Sinn macht, gerade was Cross-Promotion und solche Dinge angeht, dass man das vielleicht auch mehr sehen wird.
Ja, da auch die Richtung fragt der SME, auf welche Änderungen müssen, können wir uns als Konsumenten einstellen im Sinne von TV-Übertragung oder auch Live-Shows in Europa?
Ja, also ich glaube, sicher eher mehr als weniger. Also dort, wo es Sinn macht, also an den bestehenden Rechten, das sind ja auch Verträge, zum Beispiel, wer jetzt sagt in Deutschland, ich schaue mir Raw und SmackDown auf Deutsch an, die haben jetzt gerade einen neuen Vertrag unterschrieben. Ich gehe mal davon aus, der wird wieder über 3 Jahre laufen, so wie der letzte. Das heißt, im deutschen Fernsehen wird sich mal mittelfristig bis 2026, schätze ich mal, nichts ändern. Also es wird sicher nicht weniger werden. Im Gegenteil, wir haben jetzt schon NXT dazu bekommen. Wenn wir Glück haben, bekommen wir wieder irgendwie eine Live-Übertragung. Vielleicht wird das WWE-Network irgendwo integriert in einen anderen Streaming-Dienst. Ja, Live-Shows in Europa. Also man hat ja schon gesehen, Clash at the Castle zum Beispiel hat sehr gut funktioniert. Money in the Bank wird jetzt in London stattfinden. Das House-Show-Business wird man sich anschauen müssen. Das ist ja immer so, wobei es in Europa ja immer ein bisschen besser gelaufen war, weil einfach die Karten teurer waren. Also das war, die Europashows waren wirtschaftlich eigentlich immer, auch wenn sie schlechter besucht waren als in der Vergangenheit, ganz gut. Ich glaube, ich sag mal, alles, was Sinn macht. Also alles, wo die Möglichkeit sehen, Geld zu verdienen, irgendwelche Synergien zu nutzen. Jetzt mal ganz dahingestellt, ich weiß zum Beispiel, in Köln hatten wir öfter mal UFC-Shows. Ich stelle mal ganz provokant in den Raum, wer sagt denn nicht, dass ich in Zukunft in Köln in der gleichen Halle am Samstag eine große UFC-Show und am Sonntag eine WWE-Show haben kann und dafür einen Package-Deal an Tickets verkaufe?
Gucken wir mal. Ja, also ich glaube auch, das Ziel ist Expansion, das Ziel ist Ausbau der Marken, und dann wirst du auch mehr noch in Europa, in Deutschland, in UK, wir sehen die Expansion von UFC in Frankreich, da wirst du auch in diesen Bereichen expandieren, weil das ist das, womit du dein Geld verdienst. Du gehst in die Märkte rein, in denen du noch nicht bist, und WWE hat ja noch nicht alles abgeschöpft, was möglich ist, UFC hat auch noch nicht hier alles abgeschöpft, was möglich ist. Deswegen, da gehst du dann rein. Bei den TV-Verträgen muss man halt eben sehen, weil das ist natürlich auch das Risiko, dass du einen Schritt vor dem anderen gehst. Sprich, das Problem, was wir jetzt aktuell mit den Live-Übertragungen haben, ne, von Raw und SmackDown, das ist natürlich für uns Hardcore-Fans ein super attraktives Paket oder super attraktive Idee, aber es ist was sich sehr, sehr schwer rechnen wird. Und da musst du dann im Prinzip einen Paketpreis oder irgendwelche anderen Umwege anbieten, damit das für den Konsumenten interessant ist und auch für den rechte Interessenten sozusagen. Also ich gehe aber davon aus, dass das alles wachsen wird, dass es wachsen sollte. Und Endeavor hat halt eben mit UFC gezeigt, dass man da die entsprechenden Möglichkeiten für hat, um das auszubauen. So, ja, Markus, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch?
Das WWE-Network so bleiben, wie es ist. Also ja, genau. Davon aus, also hierzulande sowieso, in den USA und in anderen Märkten ist es ja ohnehin schon in andere Dienste integriert. Und es ist ja auch nicht mehr so, wie es mal war, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Also es gibt ja, gerade was jetzt so Specials angeht, deutlich weniger Content als noch vorher. Man hat ja jetzt auch, das finde ich übrigens auch interessant, man hat jetzt auch diese Deals mit den Indie-Promotions, also zumindest mit Progress und ICW auslaufen lassen. Die WXW hat ja einen längeren Vertrag offenbar unterschrieben, hat uns ja auch Tassilo Jung im Interview erzählt. Ich sehe aber durchaus vielleicht die Möglichkeit, also der UFC Fight Pass zum Beispiel, den gibt es ja einerseits als Archiv und andererseits als sozusagen Möglichkeit, kleinere Shows zu übertragen. Also da läuft eine ganze Menge MMA und Kampfsport, eher was für die Hardcore-Fans. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht wird es auch anders laufen. Vielleicht sagt man in Zukunft, wird das WWE-Network integriert in diese großen Dienste sein. Ja, das Raw-Archiv, das SmackDown-Archiv, das Pay-Per-View-Archiv. Und für die Hardcore-Fans, vielleicht macht man es ähnlich wie bei Fight Pass. Vielleicht sagt man, da bietet man ein eigenes Produkt an, unabhängig von diesen Medienrechte-Deals, wo ich sozusagen, wenn mir das nicht reicht, was ich hier in großen Geschichten sehe, dann ist das hier mein Network, da kann ich auch Indie-Wrestling sehen, da kann ich auch Dokus sehen, da kann ich das ganze Archiv bis zurück in die, weiß ich nicht, 40er, 50er Jahre sehen. Und dann könnte es aber auch für europäische oder auch US-Indie-Ligen vielleicht wieder lukrativ und interessant sein, dass man sagt, Endeavor vermarktet jetzt einfach Indie-Wrestling, die oder sie kaufen Fight oder sie sagen, wir wollen Fight jetzt Konkurrenz machen, sind alles Dinge, die ich nicht vom Tisch wischen möchte, wenn die das Gefühl haben, dass sie damit Geld verdienen können.
Ja, zu dem Augenblick sehe ich keine Veränderungen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch hier in Deutschland darauf hinauslaufen wird, dass irgendein Lizenznehmer das WWE-Network kauft oder Paket oder Teile davon, wie du schon gesagt hast. Könnte ich mir absolut vorstellen. Ich glaube, wir leben hier aktuell noch in so einem Loch. So, weißt du, da guckt noch keiner drauf. Deutschland ist noch kein Fokus drauf, deswegen läuft das alles schön weiter. Aber ja, ich glaube langfristig.
Deutschland in Europa, glaube ich, nach England schon der zweitwichtigste Markt ist oder zumindest lange Zeit war.
Also aber man hat nicht das Gefühl, dass bei WWE der Fokus darauf liegt.
Das stimmt, ja. Also da ist sicher ausbaufähig und das ist auch das, was ich sage. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht, wenn man diesen Fokus auf Deutschland legen möchte, dass man vielleicht sagt, ach, dann soll doch Deutschland auch mal eine Live-Großveranstaltung bekommen, zum Beispiel.
Ja, alles möglich. Also was haben wir hier noch? Triple H haben wir angesprochen, Aktien im Portfolio haben wir auch angesprochen.
Ich habe dann noch genau die Kontrolle über die WWE, das haben wir auch angesprochen. Ich habe schon meine Gebäudefrage untergebracht. Ja, was haben wir hier noch? Also wir haben, genau, was ändert sich am Produkt, haben wir gesagt. Genau, was eine Frage noch war, ist, der Name sowieso, aber auch, werden wir jetzt irgendwie mehr UFC-Leute bei WWE sehen oder mehr WWE-Leute bei UFC? Also eher UFC-Leute bei WWE, würde ich sagen. Also einen Conor McGregor zum Beispiel hat ja schon, der hat einen guten Riecher für diese Dinge. Der hat ja schon mal auf Instagram das erste Bild gepostet, wo er mit einem UFC und einem WWE-Gürtel gemeinsam posiert. also sowas kann ich mir schon vorstellen. Wir haben gesehen, der Crossover funktioniert ja in beide Richtungen. Also Brock Lesnar ist zur UFC gegangen, hat dort viel generiert. Ronda Rousey ist also im MMA zum Wrestling gekommen, hat einmal am Anfang für große Furore gesorgt. Wir hatten das immer wieder mal mit anderen Namen. Daniel Cormier, Cain Velasquez haben wir gesehen. CM Punk, der ja auch MMA bei UFC gekämpft hat. Batista, der mal einen MMA-Kampf hatte. Lashley war zwischendurch auch MMA-Fighter. Also es ist natürlich einfacher, weil ich sage, Wrestling ist gescriptet. Wrestling kann mir der Partner helfen, da kann ich vielleicht auch mal ein Match irgendwie im stillen Kämmerlein im Performance Center üben und es ist wahrscheinlich deutlich einfacher, einen Conor McGregor mal irgendwo in ein WrestleMania-Match zu packen, sodass der halbwegs vernünftig dabei aussieht, als umgekehrt, weil UFC, MMA, das ist eben ein Sport, da gibt es Auflagen. Ich muss zum Beispiel eine gewisse Zeit lang im Drogentest-Pool sein, das heißt, kann ich von heute auf morgen sagen, ach komm, für den nächsten UFC-Pay-Per-View möchte man gerne mal Roman Reigns kämpfen lassen. Der muss medizinisch soweit in Ordnung durchgecheckt sein, der muss von den diversen Athletic Commissions, die es gibt, eine Freigabe haben, eine Lizenz haben, der muss auf Drogen getestet werden, eine bestimmte Zeit im Vorhinein. Und ich kann ja auch nicht einfach jemanden, auch wenn der Wrestler ist, aber der im Kampfsport untrainiert ist, einer Situation aussetzen, wo er ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen wird. Das heißt, der muss entsprechend vorher trainieren. Das muss auch alles irgendwie Hand und Fuß haben. Ich möchte es nicht ausschließen. Also ich habe es auch gestern schon im Preview kurz gesagt. Sehr spannend finde ich diesen ganzen Bereich, wo man sagt, man rekrutiert junge Athleten. Das macht ja auch Endeavor ohnehin schon für andere Sportarten, gerade aus dem College-Bereich. Die WWE hat ihr NIL-Programm. Wenn ich jetzt vielleicht sage, ich hole jemanden gerade aus dem Kampfsportbereich, Ringen, Judo etc., wo ich vielleicht sage, okay, ist der besser geeignet als MMA-Fighter? vielleicht nehme ich den mal mit, vielleicht sage ich so, wir gehen jetzt mal hier ins Performance Center bei der UFC oder ich bringe dich mal zu einem großen MMA-Gym in deiner Nähe, die sollen mal ein bisschen trainieren, schau dir das mal an, ob das für dich was wäre. Alternativ, wir haben auch für dich die Möglichkeit, wenn du sagst, ich möchte mehr im Showbereich sein, ich möchte mehr meine Persönlichkeit ausleben, vielleicht ist Wrestling dein Ding. Dann machst du mal 2 Wochen im Performance Center, schaust dir mal an, wie das gefällt. Das wird ja auch bei diesen College-Nachwuchsathleten so
gemacht. Next in line, ja.
Next in line, genau. Das kann ich mir vorstellen, den Crossover natürlich. Wenn jetzt ein Bobby Lashley zum Beispiel hergeht und sagt, ich möchte es nochmal wissen, ich möchte gerne jetzt nochmal einen großen UFC-Kampf haben oder überhaupt einen UFC-Kampf haben, dann wird das jetzt natürlich viel, viel leichter möglich sein. Auch ein Brock Lesnar oder ein Ronda Rousey, bei denen glaube ich es persönlich bei beiden nicht mehr, dass die das nochmal wollen. Aber kann ich machen. Und wenn ich das unbedingt möchte, weiß ich nicht, ob ich es will, aber ich kann zum Beispiel auch hergehen und kann sagen, ich nehme jetzt eine WWE-Fehde und wenn die beide wollen, also quasi die gute Version von Brawl for All, lassen die beiden jetzt mal im echten Kampf für UFC gegeneinander antreten und nehmen vielleicht das Crossover-Publikum vom Wrestling mit. Weiß ich nicht, ob das eine Idee wäre, aber es wäre auf jeden Fall wesentlich leichter möglich als bisher, sowas einfach auf die Beine zu stellen und auch die ganzen Finanzen und alles andere zu klären.
Das stimmt. Aber es ist, also gerade der Sprung von WWE in UFC ist natürlich ein riesengroßer Sprung. Also nicht nur Drogentests, Training und so weiter und so fort. Es ist auch einfach natürlich eine körperlich ganz, ganz andere Welt. Und du kannst dir natürlich da auch ein bestehendes großes Talent womöglich sehr schnell kaputt machen. Und dessen Ruf, wenn da irgendwas schief läuft quasi, ne, wenn da innerhalb von 30 Sekunden K.O. geht oder sonst irgendwas.
Also einem CM Punk hat es zwar nicht geschadet, aber es hat ihm halt auch nicht geholfen. Also man hat einfach gesehen, okay, das ist ein Wrestler und der hat im Octagon einfach nichts verloren. Punkt.
Genau das.
Andererseits bei einem Bobby Lashley hat man durchaus gesehen, oder auch ein passt jetzt nicht ganz, falsche Liga, aber ein Jake Hager zum Beispiel, die haben ja durchaus auch im MMA gut ausgesehen. Also wenn ich da Leute habe, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, weiß nicht, ob der Interesse hat, ein Chad Gable zum Beispiel, also der ist ja Weltklasse-Ringer gewesen, wenn der jetzt sagt, hey, das in der WWE, ich werde da nicht richtig eingesetzt, aber auf MMA hätte ich mal Bock, ich würde gern mal trainieren, das kann man ja auch im Rahmen der WWE-Show dann aufbauen und dann gibt es vielleicht einen großen UFC-Kampf von dem und man gibt ihm einfach die Möglichkeit, sich da vernünftig vorzubereiten, vernünftig zu trainieren. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man in diese Richtung geht.
Gucken wir mal. Ich glaube, man wird da vorsichtig sein, was solche
Wege angeht. Es wird nicht sein, was sofort passiert, aber mittelfristig könnte ich mir vorstellen, die Hürden sind auf jeden Fall wesentlich. Also es müssen jetzt nicht mehr die Alpha-Männchen Dana White und Vince McMahon sich das unter sich ausmachen, sondern die agieren jetzt eigentlich unter einem Dach. Die generieren jetzt Umsatz fürs gemeinsame Unternehmen und da könnte, also alles, was vielleicht früher an gewissen Dingen gescheitert wäre, wenn ich nur denke, damals dieser Engel, wo sie versucht haben, Brock Lesnar als UFC-Fighter für WrestleMania zu gewinnen, ohne das vorher mit Dana White abzusprechen. Solche Geschichten kann ich halt jetzt mehr oder weniger am Besprechungstisch klären.
Ja, das stimmt. Und der Micha hat noch gefragt, könnte WWE vielleicht einen neuen Namen bekommen?
Glaube ich absolut nicht. Also das ist eine etablierte Marke. Man hatte schon damals vor 20 Jahren diesen Wechsel von WWF auf WWE gemacht. WWE kennt man, das ist synonym mit Wrestling, das würde ich keinesfalls, genauso wie UFC. Das sind einfach, das sind Markennamen, die in den meisten Märkten synonym mit Wrestling und mit MMA sind. Also ich glaube, es kennen wahrscheinlich mehr Leute in den meisten Ländern den Begriff UFC als MMA. Würde ich auf gar keinen Fall machen und sehe ich auch überhaupt nicht kommen. Also der Mutterkonzern wird einen Namen bekommen. Aber die Brands WWE und UFC, die werden genauso bleiben, wie sie sind vom Namen her und vom Image her.
Ja, das sehe ich auch so. Macht aus wirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Richtung gar keinen Sinn. Name wird bleiben. Das ist eine Brand, weltweit bekannt. Warum sollst du jetzt einreißen, nur weil du quasi einen neuen Besitzer hast? Macht keinen Sinn.
Ja, hinter den Kulissen, was haben wir? Also Creative-Bereich haben wir schon besprochen. Die Zusammenarbeit der Alpha-Männer haben wir auch schon besprochen. Ja, Entlassungen. Also es gab gestern um 16 Uhr Ortszeit, also 22 Uhr unserer Zeit, so ein kurzes All-Hands-on-Deck-Meeting mit, ich glaube, das waren Frank Riddick und Nick Khan haben das geleitet und Paul Levesque war per Telefon aus LA zugeschalten. War ziemlich kurz und schmerzlos. Sie haben auch da den Leuten nichts zu ihrer eigenen persönlichen beruflichen Zukunft gesagt. Sie haben nur gesagt, also Triple H bleibt quasi Creative-Chef. Es ändert sich im Tagesbetrieb jetzt mal nichts. Das ist jetzt, weder die große Message of Doom, es ist aber jetzt natürlich auch nicht wahnsinnig die Message gewesen, macht euch keine Sorgen, eure Jobs sind sicher. Und das wissen die meisten auch. Also ich glaube, es hat auch später nochmal ein Meeting gegeben, da habe ich aber noch nichts dazu gelesen. Was Nick Khan schon gesagt hat, also man hat ihn gefragt, wie schaut das jetzt aus mit Personalabbau, da hat er gesagt, es wird jetzt gerade ein Integration-Team, hat er es genannt, gebildet, die werden sich sozusagen mal die ganzen ja Jobgeschichten und die ganze Struktur, das Organigramm offenbar ansehen, werden das dann evaluieren und so in ein bis zwei Wochen werden wir mehr wissen. Aber, also ganz groß, auch Teil der Geschäftsstrategie, da braucht man uns wirklich nichts vormachen, da steht auch wirklich so in der Pressemeldung drinnen, Kostensynergie, sprich ein schöneres Wort für Einsparungen, sind geplant im Bereich von 50 bis 100 Millionen Dollar durch die Nutzung des Endeavor Backoffice und ihrer robusten Infrastruktur. Das heißt, wenn man sich ansieht, wie es bei UFC gelaufen ist, kann man davon ausgehen, sehr, sehr viele Leute in der Verwaltung werden da wahrscheinlich den Job verlieren, würde ich mal prognostizieren jetzt.
Ja, ist, glaube ich, nicht gerade die beste Zeit, um da zu arbeiten. Also das klingt jetzt so böse, aber wir müssen uns ja nur die Unterhaltungsbranche anschauen, wie viel überall abgebaut wird. Und auch gerade nach so einem Schritt, wie er jetzt geschehen ist, muss man leider davon ausgehen. Und wenn es nicht jetzt ist, dann Ende des Jahres, wenn die ganze Fusion wirklich komplett über die Bühne gegangen ist. Ne?
Genau, also ich würde mich gerade aktuell nicht bewerben wollen bei der WWE, sagen wir so.
Das ist richtig. Aber ich glaube, Markus, ansonsten sind wir jetzt hier ganz gut durch.
Ja, eine Geschichte habe ich da vielleicht noch, wo wir jetzt gerade bei...
Ja, Columbo.
Na, wenn wir jetzt hier beim Personalabbau sind, weil es war auch eine Frage, werden wir jetzt vielleicht auch den Talent-Kahlschlag sehen? Also das wissen wir natürlich nicht. Historisch gab es zumindest früher mal so nach WrestleMania immer mal so die Entlassungswelle. Ich weiß nicht, ob man jetzt Leute unbedingt aktiv entlassen wird. Aber was ich, wenn man sich auch ein bisschen anschaut, wie es bei UFC funktioniert hat, was ich glaube, was vielleicht ein bisschen ein Ende haben wird, ist dieses Halten von Talenten um jeden Preis. Also man hat, wenn man sich die Gesamtzahlen von UFC ansieht und ansieht, was die Gesamt an ihre Fighter auszahlen, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr viel geringerer Prozentsatz, als es jetzt zum Beispiel bei einer NFL oder NBA der Fall ist. Das ist übrigens auch ganz interessant. Die großen Sportligen haben ja auch alle Gewerkschaften. Das ist ja im Wrestling und auch bei MMA historisch überhaupt nicht der Fall. Auch das könnte natürlich interessant sein. Jetzt habe ich da quasi eine große Hollywood-Agentur, die Leute vielleicht auch Hollywood-mäßig vermarktet. Und in Hollywood spielen ja die Gewerkschaften, gerade die Screen Actors Guild und solche Geschichten, ja eine große Rolle. Das heißt, werden wir mittelfristig vielleicht auch sehen, einerseits sind Wrestler dann vielleicht nicht sozusagen diese unabhängigen Contractors, die sie jetzt sind, unabhängige Vertragsnehmer, sondern werden es vielleicht auch wirklich mal Angestellte. Und werden die dann vielleicht auch, wenn nicht von der eigenen Gewerkschaft, dann vielleicht auch von der großen Hollywood-Gewerkschaft vertreten. Aber nichtsdestotrotz, also man hat da jetzt auch gerade bei der UFC große Stars gehen lassen. Also Francis Ngannou fällt mir da ein, das war der letzte Schwergewichts-Champion eigentlich. Den hat man als Champion gehen lassen, weil man dem einfach nicht das zahlen wollte, was er verlangt hat. Und ja, also ich kann mir vorstellen, wir haben jetzt gehört, der Deal von Drew McIntyre angeblich ist jetzt am Auslaufen und die sind sich, was man so hört, dann gebe ich gar noch nicht einig bei den Zahlungen. Asuka habe ich, glaube ich, gehört, wird demnächst auslaufen. Also das wird vielleicht die nächsten Monate auch interessant sein zu sehen. Wird man sozusagen auch jetzt im Hinblick auf den Konkurrenzkampf mit AEW sagen, nein, man zahlt den Leuten auf jeden Fall mehr, als man ihnen vorher bezahlt hätte, weil einfach der Konkurrenzdruck jetzt da ist? Oder sagt man einfach, wir sind jetzt so groß und erfolgreich, wir sind auf einzelne Wrestler gar nicht angewiesen, wenn die nicht für das Geld arbeiten wollen, na dann viel Spaß, dann geht woanders hin, wird man sehen, aber wenn ich jetzt mal die UFC-Geschichte hernehme, ist das zumindest ein Thema, wo ich sagen würde, dass da müssen wir ein Auge drauf haben.
Ja, das schon, da gebe ich dir recht, ich glaube aber, das wird erstmal noch keine Rolle spielen, ich glaube auch übrigens, dass AEW erstmal keine Rolle in deren Planung spielen wird.
Das glaube ich auch nicht. Also ich bin auch sehr gespannt. Der Nick Khan hält ja auch mit seiner Meinung normalerweise nicht hinterm Berg. Also bin ich auch sehr, sehr gespannt auf dessen erste öffentliche Einschätzung zum Thema.
Der ist ja, du meinst Tony Khan?
Tony Khan, sorry, ja. Es gibt zu viele, es sollte nur einen Khan im Wrestling geben, dann kann man sich.
Das ist Oliver Khan.
Das ist Oliver Khan. Wird jetzt neuer UFC-Fighter. Nein, genau, also Tony Khan, kann ich mir vorstellen, der hat ja auch durchaus, ist ja auch in der NFL aktiv, also der hat ja auch immer wieder diesen ganzen Dunstkreis der Medienrechte und so sehr viel zu tun. Bin ich sehr gespannt, was der sagen wird. Ja, also ich gehe auch mal davon aus, das wird erstmal nicht so die ganz große Rolle spielen, aber gerade im Bereich der Medienrechte darf man es nicht unterschätzen, weil auch AEW wird jetzt bald mal wieder in Medienrechtsverhandlungen eintreten. Und Medienrechte sind auf jeden Fall ein großes Thema. Und Raw und SmackDown gibt es halt nur einmal. Und wenn ich jetzt im Fernsehen trotzdem, wenn ich mir das ansehe, wie auch der Demand da ist, dann wird sicher auch für eine AEW als etabliertes Produkt viel Platz sein. Und ich gehe auch davon aus, dass die ordentlich an Medienrechteinnahmen zulegen werden. Aber das nur am Rand ist eine andere Geschichte natürlich.
Ganz genau. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich sehe schon, wenn die Medienrechte ausgefochten werden, dann sitzen wir hier wieder und dann darfst du wieder Zahlen, Daten, Fakten wälzen, was das alles bedeutet und so. Aber auf jeden Fall jetzt spannende Zeit, in der wir leben. Und wir haben gedacht, WrestleMania wäre das große Ereignis. Da hauen wir hier einfach nochmal eine Bonus-Episode raus. Ich glaube, Markus, jetzt haben wir aber wirklich alles abgefrühstückt, oder?
Ja, also wir haben gestern ja kurz schon gesprochen über das Interview, was sie gegeben haben, die beiden. Das Einzige, was mir da noch einfällt, da hat man eben Vince gefragt, sozusagen. Also einerseits war die Frage an Ari Emanuel, ob er ihn da quasi überzeugen musste. Da hat Vince gesagt, Überzeugungsarbeit war nicht viel notwendig. Der Ari Emanuel hat aber auch gesagt, ich hätte ihn gebodyslammt, wenn er gegangen wäre. Also
Alten Bros, genau.
Also Zitat war, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, weil der Vince McMahon jetzt quasi diese Ressourcen, das Flywheel hat er es wieder genannt, nutzen kann, die wir da aufgebaut haben mit Endeavor, und hat auch gesagt, er hätte ihn nicht gehen lassen. Das ist übrigens auch interessant, das hat, ich glaube, Fightful hat das berichtet, gestern oder vorgestern, dass es offenbar durchaus einige andere Interessenten gegeben hätte, die aber wirklich gesagt haben, dezidiert, nein, einen Vince McMahon wollen wir nicht haben. Die auch gesagt haben, man hat jetzt auch gesehen, während er weg war, dass das Produkt funktioniert auch ohne ihn. Ja, mit Endeavor hat man jetzt eben jemanden gefunden. Das war auch gestern schon kurz angesprochen. Wir hatten ja Anfang des Jahres so einen Skandal um Dana White. Der hat sich da im Alkoholrausch quasi einen Ohrfeigenaustausch mit seiner Frau geliefert im Rahmen einer Silvesterfeier. Das wurde dann auf Video festgehalten. Für den hatte das gar keine Konsequenzen in Wahrheit. Das heißt, die Devise ist da offenbar Geld verdienen und lieber die starke Persönlichkeit haben, die das auch promoten kann, als personelle Konsequenzen ziehen. Das passt offenbar nicht in den Geschäftsplan hinein. Winston hat auch gesagt, diese Fusion ist das Größte, was sowohl er als auch Ari Emanuel jemals gemacht haben. Und was auch interessant war, ist, Vince McMahon, sehr selbstbewusst, hat gesagt, er könnte schon mit der WWE das tun, was der Ari jetzt auch mit UFC getan hat, aber er würde 10 Jahre dafür brauchen und in 10 Jahren hätte der wiederum einen 10-jährigen Vorsprung. Also es ist halt einfach das war vielleicht auch ein Ding. Wir haben immer wieder auch so jetzt vielleicht zum Abschluss, den Punkt wollte ich noch gerne ansprechen, wir haben das auch im Discord immer wieder jetzt gehört, dass Leute gesagt haben, wie kann der nur, der verkauft sein Lebenswerk, warum vererbt er das nicht seinen Kindern. Ich sehe das nicht so. Wir haben auch gesagt, technisch gesehen kein Verkauf, technisch gesehen eine Fusion und zwar mit einem der absoluten Big Player. Ich sehe das tatsächlich so, das sichert die Zukunft von der WWE nachhaltig auf jeden Fall auch über den Tod von Vince McMahon hinaus. Das heißt, unter dieser, wenn sich jetzt in diesem Bereich der Vermarktung, der Sportrechte, der Agenturen in gemeinsamer Vermarktung mit MMA als sehr ähnlichem Geschäftsmodell, das wird sozusagen, glaube ich, die Zukunft der WWE sein. Und wir werden dann nicht in 20 Jahren sagen, na, schau mal, damals 2023 hat Vince McMahon sein Lebenswerk zerstört, sondern wir werden wahrscheinlich sagen, das war eigentlich der logische nächste Schritt. Und die sind jetzt mittlerweile so viel größer, in so vielen Märkten mehr präsent, haben so viel mehr Umsatz generiert, haben so viel mehr Wrestlern eine Lebensgrundlage geboten. Also ich sehe das durchaus nicht alles positiv, also gerade diesen ganzen Personalabbau und dieses Geldverdienen um jeden Preis, das sehe ich sehr zwiespältig, aber ich glaube, für die Zukunft des Wrestlings und die Zukunft der Leute, die mit Wrestling Geld verdienen, vor und hinter den Kulissen, ist das sicher eine positive Geschichte.
Es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, das muss man ganz klar sagen. Also wir hatten Endeavor natürlich auf dem Schirm gehabt, dass das jetzt so kommt und auch diese Fusion mit UFC, das hatten wir nicht wirklich auf dem Plan. Wir hatten, glaube ich, auch Synergieeffekte, um das mal wieder hier auszupacken, aber in der Form, das hätten wir, glaube ich, nicht erwartet. Trotzdem bin ich gespannt, was dabei rauskommt und wie sich das dann auch wirklich und ob sich's auf uns als Konsumenten auswirkt und auch ob sich's auf Produkt auswirkt. Ich glaube, das wird auch der nächste Teil sein. Aktuell einiges an Kritik, was das WWE-Produkt wieder angeht. Schauen wir mal, wie es in den nächsten Wochen aussieht. Ich frage jetzt nochmal, Markus. Haben wir jetzt alles?
Ja, und zwar genau mit diesem würde ich auch aufhören, nämlich das Zitat von Ari Emanuel, der hat nämlich genau das geantwortet auf die Frage, was hat die Wall Street im Vorfeld nicht gesehen von diesem Deal, und er hat gesagt, alles.
Ha! Wunderbar. Dann sind wir jetzt hier durch. Markus, erstmal wieder danke dir für ganz viel Insta, ganz viel Einsatz und für ganz viel Daten, Fakten, also ohne dich.
Wenn euch das Ding interessiert, also ich habe das ja grundsätzlich mal jetzt für die Show zusammengeschrieben, es ist natürlich jetzt sehr, sehr stichwortlastig, lasst uns Feedback da, sowohl in den YouTube-Kommentaren als auch im Discord. Interessiert euch irgendwie die Aufbereitung von diesem Thema, dann würde ich mich, wenn es gewünscht ist, tatsächlich vielleicht hinsetzen in den nächsten Wochen, würde das alles mal sozusagen auch in schönen Sätzen mit diesen Grafiken unterlegt zusammenbauen, und dann können wir das auch irgendwo zum Download vielleicht zur Verfügung stellen, wenn jemand sagt, das möchte ich gerne irgendwie mich da wirklich einlesen und wirklich näher beschäftigen, dann würde ich mir diese Arbeit gegebenenfalls antun, wenn es genug Leute interessiert, weil die Aufbereitung ist grundsätzlich einmal da und man muss das ja nicht in irgendeine Schublade legen. Also wenn es da Interesse gibt, auch so ein bisschen an Text-Content oder sowas, ist halt was ganz anderes, als wir bisher bei Headlock gemacht haben, und dann lasst uns das gerne wissen, dann können wir uns das vielleicht auch mal überlegen.
Ganz genau. Also haut den Markus da einfach an, auf Twitter erreicht ihn vor allem natürlich bei uns auf dem Discord, und sind gespannt, wohin der Weg dann jetzt hier weiterführt, für uns, aber auch für WWE. Lasst uns auch gerne Feedback da, wie euch das hier von der Aufbereitung gefallen hat, und damit sind wir dann durch mit dieser Sonderepisode zum Verkauf, ich nenne es extra in Anführungsstrichen, von WWE und der Fusion mit der UFC. Spannende Zeiten und auch Grund genug dafür, so eine große Sonderepisode rauszuhauen. Ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Tschüss!
Danke, ciao!
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.